Herzlich willkommen bei Auftrat, dem Vagabundenradio. Sie hören die Aufzeichnung einer bildungspolitischen Diskussion vom 20. Juni 2011 in der Wiener Hauptbücherei. Die Reihe Schulhefte erscheint im Studienverlag Innsbruck und beschäftigte sich in ihrer Ausgabe Nummer 139 mit dem Thema Uniland ist abgebrannt zur Kontroverse um Bildung und Ausbildung an Universitäten. Mit dem gleichnamigen Titel wurde nun eine Diskussionsveranstaltung organisiert, an der Sigrid Maurer, ÖH-Bundesvorsitzende, Eva Sattelberger, Vizestudienprogrammleiterin am Institut für Bildungswissenschaften der Uni Wien, Gottfried Bacher vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Erich Ribolitz vom Institut für Bildungswissenschaften der Uni Wien teilnahmen. Moderiert wurde die Diskussion von Evelyn Christoph vom Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung der Uni Innsbruck. Wir wünschen ein spannendes Nachhören.
Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir haben uns heute vorgenommen, eine Diskussion, die nicht nur hier am Podium stattfinden soll, sondern auch in einer zweiten Runde mit allen Interessierten, zum Thema Uniland ist abgebrannt, zur Kontroverse um Bildung und Ausbildung an Universitäten. Dazu hat es im letzten Jahr ein Schulheft gegeben, das dieses Thema aufgegriffen hat aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Schulheft, für alle, die es nicht kennen, ist eine pädagogische Taschenbuchreihe, die viermal im Jahr herauskommt. Und wir veranstalten jetzt zum dritten Mal auch zu einem Heft eine Diskussion. Das heißt, Personen, die auch in dem Heft Beiträge geschrieben haben, haben sich nochmal bereit erklärt, mit uns und mit Interessierten diese Thematik zu diskutieren. Die Reihe haben wir genannt Bildung im Gespräch, und letztes Jahr im Frühsommer auch hatten wir eine Diskussion zum Thema Bildungsqualität. Was bedeutet das? Was könnte das sein? Im Herbst gab es dann eine Diskussion zum Thema Jugendarbeitslosigkeit, auch ein immer wieder interessantes Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Gut, noch was zum Ablauf. Ein organisatorischer Hinweis auch noch. Es wird die Diskussion wird aufgezeichnet und wird im CBA Online-Archiv der Freien Radios für alle Interessierten zur Verfügung gestellt, zum Nachhören, vielleicht für andere Dinge auch zu verwenden. Der Kollege hat auch gemeint, vielleicht für die Pädagogische Hochschule, für das Archiv der Pädagogischen Hochschule, das vielleicht auch zu verwenden und da ja für Interessierte zugänglich zu machen. Gut. Uniland ist abgebrannt zur Kontroverse um Bildung und Ausbildung an Universitäten. Ausgegangen sind wir mit diesem Heft, das im letzten Jahr herausgekommen ist, von dieser Unruhe an den Universitäten, von diesen Studierendenstreiks im Herbst 2009 und allgemein die Lage der Universität, Schwierigkeiten, Veränderungen, und versucht, diese zu analysieren, auch in diesem Heft. Ich möchte Ihnen jetzt mal die Personen vorstellen, die hier mit mir am Podium sitzen, und dann an jede Person eine Frage stellen. Es wird so ungefähr maximum 10 Minuten Zeit pro Person sein, da auch ein Statement zu beziehen, vielleicht auch die Statements aufeinander zu beziehen und dann das aber an Sie zu öffnen und Ihre Fragen da auch gerne zu beantworten. Ja, hier zu meiner Linken sitzt der Herr Magister Bacher. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Er ist aus dem BMBF und ist von seiner Ausbildung her, hat er Studium als Übersetzer Englisch und Spanisch absolviert, einen Wirtschaftslehrgang an der WU, hat 4 Jahre an der WU als Assistent auch, war dort auch tätig. Also das ist auch interessant, weil Sie die Universität auch von innen mehr oder weniger kennen als Arbeitender an der Universität und sind seit 1992 am Ministerium tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind der Bologna-Prozess, die europäische Bologna-Follow-up-Group, die haben Sie zu Beginn für Ost- und Mitteleuropa geleitet und Sie sind, so haben Sie mir gesagt, zu 100% im Bereich der Umsetzung des Bologna-Prozesses tätig. Das heißt, Sie werden da die Sicht des Ministeriums, was ist das eigentlich und was sind so die Schwerpunkte und die Richtungen, uns beschreiben. Ja, ganz zu meiner Rechten sitzt die Frau Sigrid Maurer, auch schon bestens bekannt, glaube ich, aus dem Fernsehen und aus vielen Interviews und vielen Diskussionen. Ich hatte sie auch zu Gast bei mir an der BOKU. Ich war letztes Jahr an der BOKU und hat auch so eine Veranstaltungsreihe gegeben zu Bildung und Bologna und so, und da waren sehr viele Diskussionen. Sie studiert Politikwissenschaft, sie ist seit 2005 bildungspolitisch für die Grünen und alternativen Studentinnen tätig. Seit Juli 2009 ist sie Bundesvorsitzende der österreichischen Hochschülerinnenschaft. Sie hat in diesem Heft einen Artikel verfasst zum Thema Der heiße Herbst 2009, die Bewegung und die ÖH. Vielleicht können Sie da auch irgendwie Bezug drauf nehmen oder wie auch immer. Hier zu meiner Rechten sitzt die Frau Dr. Eva Sattelberger, die am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien tätig ist. Sie ist dort in Forschung und Lehre in der Lehrerinnenbildung, Aus- und Weiterbildung eigentlich tätig. Sie ist Vizestudienprogrammleiterin des Instituts für Bildungswissenschaft. Von ihrer Ausbildung her ist sie Lehrerin für Mathematik und Physik. Sie hat dann noch Pädagogik studiert und an der Uni Wien dissertiert. Ja, und sie ist an der Uni Wien und TU Wien tätig. Ihr Beitrag in diesem Schulheft hat den Titel gehabt Und was kommt danach? Zur Lage der befristet beschäftigten Jungwissenschaftlerinnen an der Universität Wien. Das heißt, sie hat hier sozusagen die abgebrannte Unilandschaft auf Seiten der Lehrenden und der Beschäftigten beleuchtet. Ja, und zuletzt noch Professor Erich Rebulitz, der auch am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien lehrt und forscht, auch an anderen Universitäten, Wien, Klagenfurt, Graz. Man könnte ihn so verorten auf dem Gebiet der kritischen Bildungstheorie und kritischen Bildungsforschung. Am Büchertisch draußen liegt ein Buch, das auch im Zuge der Proteste sehr viel Beachtung gefunden hat, Bildung ohne Wert, wo auch diese Thematik Verwertbarkeit von Bildung aufgegriffen wurde. Ursprünglich ist er Lehrer, hat dann an der Uni Pädagogik studiert, dissertiert und sich dann auch habilitiert und ist Professor für Pädagogik mit der Venia Bildungswissenschaft. Auch Dankeschön. Ja, beginnen möchte ich mit dem Herrn Magister Bacher. Ja, Sie als Bologna-Experte, bitte beschreiben Sie uns die Sicht des Ministeriums zum Bologna-Prozess. Welche Intentionen standen dahinter, wie der eingeführt wurde? Welche Schritte gab es da? Welche ministeriellen Entscheidungen sind da gefallen? Was war so die Zielrichtung? Wie war es geplant? Wie ist es dann tatsächlich gelaufen? Wo gab es in der Umsetzung vielleicht auch Stolpersteine? Was waren so aus Ihrer Sicht auch die Auslöser für die Studierendenproteste? Bologna-Prozess ist ja schon länger eingeführt, Studierendenproteste gab es sehr massiv 2009. Ja, wie gestaltet sich das, das Uniland aus Ihrer Sicht?
Thank you. Ja, gerne. Zuerst möchte ich mich mal bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, weil es gibt ja, wie heute schon erwähnt, wie wir es das erste Mal gesehen haben, sicher immer zu wenig Informationen über alles, das wissen wir. Und ich sage immer, gerade über den Bologna-Prozess und über die eigentlichen ursprünglichen Intentionen des Bologna-Prozesses und was teilweise daraus geworden ist. Ich meine, wir reden heute natürlich über Österreich, aber wie Sie wissen oder wahrscheinlich wissen, sind ja schon 47 Länder an der Umsetzung der sogenannten Bologna-Ziele damit befasst. Und das Gesamtbild ist dann noch ein bisschen erratischer als das, was sich in Österreich teilweise abgespielt hat. Wie Sie es eben gesagt haben, jetzt bei der Einführung und der Frage an mich, ich soll ein bisschen erzählen, was war eigentlich mit Bologna intendiert und was ist am Ende dabei herausgekommen. Was sind auch die Stolpersteine in der Umsetzung? Da ist mir so irgendwie spontan eingefallen, die Geschichte von Stille Post durch Europa. Was ist nach 10 Jahren herausgekommen von der eigentlichen Bologna-Botschaft? Aber, wie Sie sehen werden, es hat jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtig negativ geklungen, aber ich bin Optimist und ich glaube auch, dass vor allen Dingen nach einer weiteren Verlängerung von 10 Jahren für die Umsetzung von Bologna wir dann doch auf die erfolgreiche Umsetzung oder die erfolgreiche Schaffung eines europäischen Hochschulraums ohne Mobilitätshindernisse für Studierende, Forschende, Hochschullehrende und auch Hochschulpersonal existieren soll. Wie das Ganze angefangen? 1998 war es eigentlich Sorbonne, bei der 800-Jahr-Feier der Sorbonne, wo die 4 Minister, also eigentlich waren es 3 Minister und eine Ministerin, die englische Ministerin, britische Ministerin, sich zusammengesetzt haben und draufgekommen sind, der internationale Austausch ist zum Erliegen gekommen. Es tut sich zu wenig in der Internationalisierung, was immer damals auch ihre Beweggründe gewesen sind. Wir müssen etwas tun. Und das passiert sehr oft. Also wie gesagt, ich bin seit 92 im Ministerium und ich habe einmal erlebt, dass eine Idee wirklich schnell umgesetzt wurde und das war das C-Plus-Programm damals unter Buzek, das sich sehr für Mitteleuropa eingesetzt hat. Geld war vorhanden, mehr Geld war vorhanden als heutzutage. Und das CEPUS-Programm, das weiß nicht, ob Sie das kennen, das eben für den Austausch zwischen Mitteleuropa, leider ist nur Österreich vom damaligen EU, hat daran teilgenommen, mit Staaten aus Südosteuropa. Und das sind zurzeit 10 oder 12, also ziemlich alle, die entweder schon bei der EU jetzt sind oder auch in der Pipeline. Damals sind diese Ministerideen sehr oft verpufft. In dem Fall ist es nicht so gewesen und ein Hauptgrund war ein politischer, eine kleine Anekdote eben, ein bisschen im Hintergrund. Damals sind die Kleinen oder die anderen EU-Länder draufgekommen, dass die Großen wieder mal was aushecken und die Kleinen werden nicht gefragt. Haben sich hier nicht aufgeregt und gesagt, so geht das nicht, wir wollen jetzt wissen, was ihr hier machen wollt, setzen wir es alle zusammen und daraus ist dann wirklich der Bologna-Prozess entstanden. Bologna deshalb, weil, ich glaube, es war unter der italienischen EU-Präsidentschaft in Bologna, die Sitzung von 29 Ländern bereits stattfand. Also das waren alle EU-Länder. Man wollte das ja, das war kein EU-Prozess an sich, das ist auch eine verbreitete Fehlmeinung, obwohl es, wie gesagt, von EU-Ministern ausgeheckt wurde. Aber es waren damals schon 29 Länder, also mehr als die EU, die Schweiz war dabei, Liechtenstein zum Beispiel, die sich entschieden haben, gewisse Ziele und Instrumente umzusetzen. Und dazu gehörten damals schon eben so ein ECTS-System, Qualitätssicherung und hauptsächlich Mobilitätsförderung. Wie können wir die Mobilität fördern, sodass die Studierenden wieder eher bereit sind, auch woanders Erfahrungen zu holen, sowohl akademische als auch persönliche. Der Prozess war am Anfang natürlich sehr politisch, top-down, die Minister. Es wurde dann entschieden, als es noch keine Bologna-Follow-up-Gruppe gab, dass man sich alle 2 Jahre trifft, Bestand nimmt, schaut, was wurde umgesetzt und welche neuen Ziele gesetzt werden für die Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten. Es kamen neue Ziele hinzu, die europäische Dimension zum Beispiel oder die soziale Dimension. Es wurden mehr Stakeholder auch mit an Bord genommen, es wurden mehr Betroffene mit einbezogen, das waren nicht nur die Studierenden, das waren auch die Sozialpartner und das waren auch verschiedene Institutionen, die auf europäischer Ebene oder darüber auch schon an internationaler Bildungskooperation gearbeitet haben, so wie der Europarat und die Kommission, also die EU ist das ein Mitglied von, wie viel sind wir, 47 plus 9 ist dann 58, also von 58 Mitgliedern in der Bologna-Vorlaufgruppe hat die EC, also die Kommission, eine Stimme. Dann gab es eben Konferenzen in Prag 2001, Berlin, dann kam Bergen, London, Louvain. Das überspringe ich jetzt, ich nehme an, Sie kennen die Geschichte ein bisschen. Was dann interessant war, war die Konferenz, die Österreich und Ungarn, das ist auch wieder irgendwie zustande gekommen, da alles für Bologna freiwillig ist, auch die Abhaltung von Bologna-Konferenzen, hat sich Österreich entschieden, diese Konferenz auszurichten, und zwar eine Evaluierungskonferenz, eine außerordentliche Konferenz, die eben zwischen 2009 Löwen und 2011, das war in, Sigi, hilf mir.
Das war letzten
Das war 2000. Ja, das war eigentlich, ja, also seit 2010 war ja keine mehr, stimmt, ja, seit 2010 war ja keine mehr, die in Ungarn stattgefunden hat. Also wir haben gesagt, wir machen das, die Ungarn haben gesagt, wir wollen auch mitmachen, dann haben wir uns geeinigt, wir beginnen in Ungarn, in Budapest und enden dann in Wien, um auch zu zeigen, wie international und wie partnerschaftlich dieser Prozess schon geworden ist. Natürlich haben einige Leute wieder gelächelt und gesagt, ja, Österreich-Ungarn. Aber natürlich, das war eine Konferenz und eine Zusammenarbeit unter ganz anderen Vorzeichen als 100 Jahre vorher. Wir haben natürlich schon gewusst und gemerkt und gespürt, dass in sehr vielen Bereichen die Umsetzung von Bologna nicht gut funktioniert. Das Problem war, auseinanderzudröseln, was waren hausgemachte nationale Probleme, nicht nur in Österreich, aber auch, und was ist mit Bologna dahergekommen oder was ist durch Bologna sogar erst aufgeworfen oder noch verkompliziert worden? Wodurch hat sich die Lage vielleicht noch verschlechtert? Und da sind wir darauf gekommen, dass es einige Dinge zu bereinigen gibt in Österreich. Stichworte Massenuniversität und damit zusammenhängend zu geringe Betreuung oder andere Dinge wie Qualitätssicherung. Die Fachhochschulen sind dazugekommen, dort gab es Akkreditierung, dadurch entstand eine Konkurrenz und eine große Spannung relativ, aber in einigen Aspekten doch, zwischen Universitäten und Fachhochschulen. Was ist jetzt was ist der Bildungsauftrag der Fachhochschulen? Was ist der Bildungsauftrag der Universitäten? Ich glaube, da wurde sehr viel diskutiert. Dann kam als ein Thema hinzu Employability, und das war dann der Zeitpunkt, wo die Studierenden meiner Wahrnehmung nach wirklich auf den Plan getreten sind, weil sie Bologna dann teilweise, und ich sage teilweise auch berechtigt, so ein bisschen als Instrument der Globalisierung gesehen haben. Hier sollen jetzt nur noch Studierende ganz strikt und eng für den Arbeitsmarkt ausgebildet werden. Daran, und ich werfe jetzt so ein paar Argumentationspunkte und vielleicht auch Diskussionspunkte in den Raum, da war dann das große Problem, dass dann natürlich auch durch die teilweise ganz falsch verstandene Entstehung und Entwicklung von richtigen und funktionierenden Bachelor-Curricula, Lehrplänen, diese Meinung auch noch unterstützt wurde. Denn am Anfang machten ja viele Hochschulen den Fehler, und ich würde das jetzt gar nicht Hochschulen oder Senaten oder Curricularkommissionen vorwerfen. Es gab ja keine Erfahrung. Es war eine vollkommen neue Geschichte mit Bologna, mit dem Bachelor und den Master Curricula, dass einfach eben die alten Diplomstudien irgendwie aufgeteilt wurden und hineingepfercht wurden. Oft nicht einmal aufgeteilt, sondern ein vierjähriges, in Wirklichkeit, wir wissen ja, 6, 7, 8 Jahre dauerndes Studium wurde in ein dreijähriges hineingepfercht. Dann schön langsam, auch durch Diskussionen in der nationalen Bologna-Follow-up-Gruppe, natürlich auch durch Diskussionen der Hochschulen, der Lehrenden mit Kollegen, Kolleginnen im In- und Ausland, ist man darauf gekommen, dass man eigentlich einen sehr großen Aufwand treiben müsste, nicht nur mit ECTS, gehe ich jetzt gar nicht ins Detail darauf ein, sondern vor allen Dingen mit den Curricula, wenn man sich überlegen will, erstens mal, was würde ein modernes Curriculum Echtzeit jetzt in meinem Fach entsprechen, was brauche ich da, was wünschen die Studierenden, ich müsste auch die Studierenden einbauen, und wie werfe ich Ballast ab. Also ich hätte eigentlich die alten Curricula vollkommen vergessen müssen und natürlich auch in Kooperation mit vielen Stellen innerhalb der Universität, das war ein Problem, ein neues, adäquates Curriculum erstellen, das eben auch Freiräume gibt für Mobilität. Und da komme ich wieder zum Ursprung zurück. Die Idee war ja, die Mobilität zu fördern und sämtliche Hindernisse, die Studierenden eben im Wege stehen, wenn sie woanders ihre Erfahrungen sammeln wollen während des Studiums, eben aus dem Weg zu räumen. Und die Entwicklung ist teilweise genau in die andere Richtung gegangen. Also das waren sicher für mich äußerst frustrierende Momente, aber ich glaube, zumindest sind wir jetzt so weit, dass alle erkannt haben, worum es geht, und wir im Dialog sozusagen in den nächsten 10 Jahren bis 2020 dann das besser machen können. Ich glaube, meine Zeit ist um und ich würde sowieso aufhören, weil ich auch glaube, dass vielleicht ganz gut ist, aufgrund des unterschiedlichen Wissensstandes auch dann eher Fragen zu beantworten, zu diskutieren, als jetzt könnte ich noch sehr lange reden.
Ja, vielen Dank. Sie haben ein bisschen was über die Intentionen und über diese Schlagworte, die mit Bologna einhergehen, Mobilität, Employability, das sind ja so Schlagworte, die da mit einhergehen. Frau Maurer, wenn Sie sich das so anhören, wie das geschildert wurde, Idealvorstellung, so hätte es sein sollen, das waren unsere Ziele, ist nicht immer gut gelaufen. Wie schaut es aus der Sicht der Studierenden aus, aus der betroffenen Sicht, die 2009 sich da massiv dagegen aufgelehnt haben? Was waren so die Hauptkritikpunkte und wie sind diese Intentionen eigentlich angekommen?
Ja, oder? Also, ich werde versuchen, möglichst kurz zu halten. Ganz grundsätzlich muss ich zu dem, Gottfried, was du gesagt hast, schon noch hinzufügen, dass natürlich diese Staaten, also wo sie sich dann 99 in Bologna getroffen haben, nachdem sie sich eigentlich schon davor in Lissabon getroffen haben, um dort eine andere Erklärung zu unterschreiben, nämlich eine über die Anerkennungen, zwar Titel innerhalb Europas, das hat schon eine viel längere Geschichte. Und da gibt es Dokumente aus den 70er Jahren, wo der European Roundtable of Industrialists, also die Industriellen Vereinigung, schon Papers geschrieben hat, wo drinnen gestanden ist, hey, wir müssen irgendwie schauen, dass wir Bildung irgendwie in kleinere Stücke zerteilen, dass wir die irgendwie standardisieren können, damit wir sie besser vermarkten können. Wir müssen Bildung bereits mit Blick auf diese Änderung der Produktionsverhältnisse so gestalten, dass wir sie verkaufen können, dass sie zu einem Produkt wird. Das ist alles, das sind Papers, die existieren, und natürlich haben diese Staaten in perfekter neoliberaler Manier diese Überlegungen auch mit übernommen, und das ist alles im Hintergrund von Bologna mit zu bedenken. Also die Idee, das, was immer so kolportiert wird, dass die sitzen vier Leute in Paris und sagen, oh, Europa muss näher zusammenwachsen und deswegen müssen die Leute mobil werden, das ist natürlich total romantisch und super, aber die Wahrheit ist es halt nicht. Und also es gibt halt, wenn man sich den Bologna-Prozess so im Laufe der Zeit anschaut, dann sieht man sehr klar, wo das hingeht, und es gibt durchaus sehr viele Punkte im Bologna-Prozess, die als durchaus positiv zu bewerten sind. Ja, das sind zum Beispiel so Punkte wie Student-Centered Learning, was das Aufbrechen der alten Hierarchien an der Universität betrifft, was eigentlich eine sehr progressive Forderung ist. Da geht es um Lifelong Learning. Das sind so Punkte, die durchaus sehr viel Potenzial hätten, ja, wo es darum geht, tatsächlich irgendwie was weiterzubringen, und das nicht nur aus einem wirtschaftspolitischen Standpunkt. Aber Bologna bietet natürlich irrsinnig viel Projektionsfläche für sehr viele verschiedene Ideen. Und wenn man da zum Beispiel das Thema Lifelong Learning hernimmt, das ist ein Schlagwort, das man immer mehr hört. Worum es eigentlich geht, ist Leuten, die einen Beruf gelernt haben und nicht studiert haben, zum späteren Zeitpunkt in ihrem Leben die Möglichkeit zu geben, eine universitäre oder Hochschulausbildung zu machen und studieren zu gehen. Ist insofern wichtiger, als dass das ein ganz wichtiger Faktor ist für all jene, die sich das nicht leisten können, zu Beginn ihres Studiums, zu Beginn ihres Erwachsenenlebens studieren zu gehen. Also das ist eine ganz große soziale Frage, eine Gerechtigkeitsfrage. Die Industrie deutet das aber ganz anders und sagt, gerade in Zeiten des Computers, na hoppala, meine Sekretärinnen können nur Schreibmaschine schreiben und die haben jetzt da einen Computer stehen und die müssen das können. Und deswegen gehe ich sie jetzt Schulungen schicken und unter dem Titel Lifelong Learning. Und das müssen sie leisten innerhalb ihres Arbeitsvertrages, weil sonst tausche ich sie einfach aus. Genauso steht in offiziellen Papieren, ja, das ist echt ziemlich krass. In offiziellen Papieren steht drinnen, Lifelong Learning ist deswegen so super, weil deswegen muss man den primären Bildungszugang oder den primären Hochschulzugang nicht mehr garantieren. Ja? Also wenn es tatsächlich so ist, dass gerade sozial niedrigere Schichten oder bildungsfeine Schichten zu Beginn, also mit 18 ausgeschlossen werden von einer universitären Karriere, ist das ja egal, weil das können Sie dann später nachholen, weil wir haben ja Lifelong Learning. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten für diese Punkte. Ganz grundsätzlich muss man sagen, ah da, lieber Gottfried, es tut mir leid, aber die Studierenden waren von Anfang an überhaupt nicht einbunden. Die Studierenden haben sich das europaweit erkämpft und waren dann ab 2001 dabei. Seitdem sind sie recht laut und ich weiß, dass du das sehr förderst, aber das ist halt, also das stimmt nicht. Ja. Das ist genau, hat sich, haben wir uns genauso erkämpfen müssen wie in vielen anderen Bereichen. Und da muss ich auch noch dazu sagen, ich finde das leider etwas unpassend, dass du da sitzt. Also wir kennen uns schon besser, wir arbeiten viel zusammen. Es gibt im Ministerium mehrere Sektionen. Gottfried Dacher arbeitet in der Sektion, die sich international wie Bologna beschäftigt, mit sehr vielen anderen äußerst kompetenten Leuten, die auf europäischer Ebene arbeiten. Von dieser einen Sektion bringt in die andere Sektion gar nichts, was dann ermöglicht, dass wenn wir dem Faulhammer, aktueller Sektionschef in der Sektion 1, die wichtigste Sektion quasi, die Wissenschaftssektion, die ist mit der Umsetzung dieses Prozesses betraut und bei dem kommt gar nichts an und den kann man fragen, na, Herr Faulhammer, was ist denn Employability? Und er sagt, nur das, was die Senate definieren. Und das muss man sich halt schon vor Augen führen. Die Regierung hat da eine Strategie unterschrieben, ratifiziert, hat eingewilligt, sie umzusetzen, ohne selber ein Bild davon zu haben, wo sie eigentlich damit hin will. Und genau das bildet sich dann in Universitäten ab. Wir haben den Prozess irrsinnig schnell umgesetzt, trotz allem. Ja. Die Universitäten sind unter irrsinnigem Druck gestanden. Es hat das alles passieren müssen ohne zusätzliche Geldmittel, was de facto eine Verlängerung des Studiums um ein Jahr bedeutet, wenn man den Master als Regelabschluss sieht, was die meisten immer noch tun. Und das ist auch der Informationsfluss irrsinnig schlecht gewesen. Und dazu kommt, dass sich der Bologna-Prozess alle 2 Jahre um einen weiteren Punkt erweitert. Wo wir 2001, 2002 ist es okay, das neue Universitätsgesetz kommen, dort ist drinnen gestanden, man muss Bachelorstudien einrichten. Was dann in Folge gekommen ist, dass man dort Lehrveranstaltungsbeschreibungen, Learning Outcomes, Module und so weiter machen muss, das sind alles Sachen, die nachgereiht kommen sind und deswegen sind die Studienpläne einfach irgendwie. Es gibt kein einheitliches System an den Universitäten, es gibt da kein Rahmencurriculum und es gibt keine Vorgabe von Seiten des Ministeriums, wie das Ganze ausschauen soll und dementsprechend groß ist das Chaos. Zu den Bildungsprotesten 2009, ich würde es nicht so zentral auf Bologna beziehen. Bologna ist eine Strategie, die perfekt mit vielen anderen Strategien zusammenpasst, vor allem mit der Lissabon-Strategie der EU, das ist das Wirtschaftsprogramm, das darauf abzielt, die Hochschulen als das oder Wissen als das große Kapital Europas zu sehen, weil wir haben ja keine Ressourcen und billige Arbeitskräfte haben wir auch nicht, also müssen wir irgendwie mit Innovation punkten. Und das greift alles super ineinander. Und das, was 2009 passiert ist, ist, dass nach vielen Jahren, also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass nach vielen Jahren dieser ständigen Demütigung der Studierenden, dieser krassen Unterfinanzierung, dieser Dreistheit der Regierung gegenüber den Universitäten, den Studierenden und auch dem wissenschaftlichen Personal, die Leute einfach gesagt haben, uns reicht's. Ja. Und Bologna war auch ein Aspekt, der da drinnen natürlich immer wieder zentral vorkommen ist, weil natürlich sehr viele Studierenden davon betroffen sind, dass sie ihren Studienplan wechseln müssen oder davon bedroht sind, ihren Studienplan wechseln zu müssen, vom alten Diplom auf Bachelor. Aber das ist auch Teilaspekt und ist nur also ein Symptom von vielen, ja, und ein Grund von vielen.
Vielen Dank. Da sind wieder sehr viele Probleme angesprochen worden. Die Unterfinanzierung geht ja noch immer weiter. Das heißt, erwartet uns ein neuer, heißer Herbst 2011?
Na, schauen wir mal. Es ist zu hoffen. Ja. Ja. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Wir haben, also es wird immer noch krasser. Familienbeihilfe wächst, neue Studienvoranmeldungen. Wir werden tausende Leute haben, die vor den Unis stehen werden. Es gibt keine Information. Das Ministerium startet übermorgen, also gestern oder plötzlich am Freitag, haben sie eine Seite online gestellt, wo draufsteht, wie man sich voranmelden muss. Die neue Studieneingangsphase, die dezidiert dazu da ist, Leute rauszuprüfen aus dem Studium. Also wenn die Unis nicht brennen im Herbst, dann würde es mich schon recht wundern. Ja.
Ja, vielen Dank. Eva Sattelberger, du siehst diese Dinge, die hier beschrieben werden, genau aus der Perspektive, die genau mittendrin steht. Du bist eine, die die neuen Studienpläne da machen hat müssen und schon wieder machen muss. Du bist mit der STEOP beschäftigt, mit der Studieneingangsphase, die
eigentlich, so wie es die Frau Maurer gerade gesagt hat, ein Rausprüfen ist. Was machen wir mit denen dann? Die werden rausgeschmissen. Wie viele werden wir rausschmeißen? Wie hoch legen wir die Latte? Also mit diesen ganzen Dingen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bist du auch noch damit konfrontiert mit diesen wirklich prekären Arbeitsbedingungen der Beschäftigten an der Universität. Du hast eigentlich nur jedes Jahr einen Einjahresvertrag. Wie kann man da planen? Was heißt das für die Zukunft eigentlich? Was heißt das für dich als Wissenschaftlerin auch, die mit diesen vielen Dingen hier zu tun hat?
Also zu dem Jahresvertrag kann ich sagen, ich habe Gott sei Dank was Gescheites studiert, nämlich Mathematik und Physik, und kann immer wieder zurück in die Schule und Lehrerin sein. Aber de facto ist es so, dass sie jedes Jahr wieder erneuert werden muss in meinem Vertrag mit der Universität, der eigentlich kein Vertrag mit der Universität ist, sondern nur eine Mitverwendung, und ich also eigentlich nicht an der Universität angestellt bin. Für meine Tätigkeit als Lehrende bzw. als Forscherin, für meine Tätigkeit als Vizestudienprogrammleiterin schon, und da sage ich dann nur ein bisschen was dazu. Zu diesen Bologna-Geschichten, also ich bin froh, dass wir wissen, wer die Schuldigen sind. Also die umsetzen, haben es nicht verstanden, und jetzt haben sie 10 Jahre gebraucht, um Teile zu verstehen, und wir kriegen nur 10 Jahre, habe ich gerade gehört, damit wir den Rest auch noch verstehen. Das ist irrsinnig praktisch. Das ist immer wichtig, also genau zu wissen, wer schuld ist an der Sache. Für mich gibt es 2 Gründe in diesem Bologna-Prozess. Von dem her, also sagen wir es anders, das System ist mit dem Bologna-Prozess in den Bereichen, in denen sie beobachten kann, irrsinnig verschult geworden. Einen Grund, den ich dafür sehe, ist, dass die in der Systematik an sich ist, den Studierenden wird nicht mehr zugetraut, dass sie selbst in der Lage sind, sich Stundenpläne zu machen, Stundenpläne zusammenzustellen, etwas zu studieren. Eine Studierfähigkeit wird ihnen nicht mehr zugetraut. Das machen wir jetzt mit der Zentralmatura besser. Das ist sozusagen jetzt die Stufe davor. Ich bin gespannt, ob dann den Studierenden zugetraut wird, dass sie, so wie wir früher studiert haben, eventuell sich Dinge auch noch selbst aussuchen können, wie eine Lehrveranstaltung oder so irgendwas. Das ist nicht mehr klar. Also die werden jetzt zugeteilt in Cluster zu irgendwelchen Lehrveranstaltungen. Die können teilweise gerade nur Schwerpunkte wählen, aber auch nicht ganz sicher. Es geht immer mehr darum, einen Studienplatz oder einen Platz in einem Seminar zu haben und nicht mich mit was zu beschäftigen, was mich womöglich am Studium interessieren könnte. Die Mobilität ist meines Erachtens dadurch durch diese Verschulung irrsinnig eingeschränkt. Also das, was sozusagen die ursprüngliche Intention ist, kann ich bei den Studierenden kaum mehr beobachten, weil sie teilweise, also ich kann das jetzt wirklich nur aus der Beratung der Studierenden und so in meinem Bereich dort sagen, ist, die haben Panik, dass wenn sie zurückkommen aus dem Ausland, alles wieder anders ist und sie in einen neuen Studienplan eingefallen sind oder in eine curriculare Änderung, wo sie dann wieder alles von vorne anfangen müssen, so auf die Art. Und das ist eine Angst, die ich durchaus nachvollziehen kann. Die Studienpläne in den verschiedenen Ländern sind so inkompatibel, da braucht man nur beim Lehramt schauen, also die einen machen ein aufbauendes Lehramtsstudium, die fangen mit der Erziehungswissenschaft an und setzen den Master dann oben mit den Fachwissenschaften drauf, die anderen machen es umgekehrt, zuerst die Fächer und dann oben die Erziehungswissenschaft, das heißt, ich kann 2-mal Erziehungswissenschaft studieren und bin trotzdem Lehrerin, ohne dass ich irgendein Fach studiert habe und so weiter, also Mobilität, ja. Der zweite Grund, den ich da vom System her sehe, ist die Kostenfrage. Also auch hier wieder ein Beispiel aus dem Bereich Lehramt. Wir sind jetzt ganz stark dazu gezwungen worden, Voraussetzungsketten einzuführen, um Kosten zu sparen. Das ist kaum mehr inhaltlich argumentierbar, was wir da jetzt machen. Wir sind auch in diese Studieneingangs- und Orientierungsphase gefallen. Wir haben das gleiche Budget wie 2004, nur haben wir jetzt statt 600, 800 Studienanfängern 3000 mit dem gleichen Budget. Das schafft man aber, wenn man halt statt Seminaren macht man Vorlesungen und so weiter und so fort. Also das geht schon, man braucht ja nicht mehr in die Vorlesung gehen, das wird aufgezeichnet und die Studierenden können sich das von zu Hause ansehen. Die Studieneingangs- und Orientierungsphase, da bin ich ganz ihrer Meinung, das ist keine Orientierungsphase, die müssen sich voranmelden für die Studien bis Ende August. Anfang Oktober finden dann die uni-orientiert, also diese Informationsveranstaltungen statt, da sind sie aber schon vorangemeldet. Und das ist eine reine Rausprüferei. Ja? Also das ist mit einer Voraussetzung, die dann gegeben ist, damit man überhaupt weiter studieren kann. Das heißt, mein Plädoyer wäre hier, wenn ich schon kein Geld zur Verfügung habe und Voraussetzungsketten und somit definitiv Zugangsbeschränkungen schaffe, dann sollte ich bitte welche machen, die ich offenlege und argumentierbar mache. Ja? Auf der Studierendenseite kann man auch noch dazu sagen, diese Employability des Bachelors, die findet ja jetzt, wenn man das Konzept der Pädagoginnenbildung neu oder Lehrerinnenbildung neu anschaut, ganz stark statt. Man schaut, dass die Studierenden nur mehr einen Bachelor machen, weil vom System auf der anderen Seite her das ja nicht als universitärer Abschluss gesehen wird. Das heißt, der Abschluss ist ein Bachelor, die gehen dann in die Schule, sind dort Lehrerinnen und Lehrer ohne einen universitären Abschluss, weil er dort als solcher nicht anerkannt wird und es spielen alle mit. Ja, also das ist irgendwie so die Geschichte, die Studierenden, die müssen praktisch jetzt schon wieder ständig auf den Barrikaden stehen, ich verstehe aber auch, wieso sie es nicht machen, weil sie denken, vielleicht schaffe ich es nur, vielleicht kriege ich die Kurve nur, bevor das nächste, der nächste Wahnsinn da entsteht. Auf die Lehrenden hat dieser ganze Prozess auch ganz viele Auswirkungen gehabt. Wir bestreiten auch wieder im Bereich Lehramt einen Großteil der Lehre mit externen Lehrenden, die überhaupt keine Infrastruktur an der Universität haben, kein Computer, gar nichts, die sind weder in unsere Forschung eingebunden, noch haben sie irgendwelche Anbindungen. Das ist also das nächste ist dann, welche Forschung, das stimmt schon, wir haben so wenig interne Lehrende bereits, ja, also das war mein nächstes Stichwort, ich habe es eh aufgeschrieben gehabt. Wir haben so wenig Lehrende intern bereits, die voll mit Lehre ausgelastet sind, dass im Bereich der Lehrerinnenbildung de facto an der Universität Wien, die die größte Lehrerinnenbildungseinrichtung in Österreich ist, keine Forschung, keine spezifische Forschung stattfindet. Ja. Ich kann nur die Zahlen dazu sagen, wir haben über 8000 Studierende in unserem Bereich der pädagogischen Ausbildung. Wir haben eine Professur, wir haben 3 bis 4 Doktorandinnenstellen, also Leute, die ihr Doktorat machen wollen. Und wir haben 4 ganze Bundeslehrerinnen und Lehrer, das sind solche Leute wie ich. Also das heißt, wir sind eine Handvoll oder 2 Hände voll Leute. Ich mache deshalb die Vize-Studienprogrammleitung, weil die anderen alle noch unbefristeter angestellt sind als ich mit meinem Jahresvertrag. Also das ist irgendwie, das ist schon ganz verkehrt. Die Kettenvertragsproblematik möchte ich auch dazu sagen. Das war auch so eine Hilfestellung oder so, ich weiß auch nicht, es sollte eine Hilfestellung für die externen Lehrenden und für die Lehrenden an der Uni sein. Kettenvertragsproblematik heißt nichts anderes. Ich kann ein paar Jahre angestellt werden an der Universität, also 6 bis 8 Jahre. Kann noch auf 12 Jahre erweitert werden und dann darf ich nicht mehr angestellt werden, ganz egal was los ist. Das hat dann den Effekt, dass die Lehrenden, die wir als externe Lehrende an der Universität anstellen und die zu den Besseren gehören, sonst würden sie ja den nächsten Lehrauftrag nicht bekommen, die müssen wir dann rausschmeißen, die müssen nach 6 bzw. 8 Jahren ein Jahr pausieren, weil sie sonst in diese Kettenvertragsproblematik fallen. Man hat dann aber stattdessen oder statt diesen Kettenvertragsgeschichten zusätzlich einen Anreiz geschaffen, nämlich sogenannte Senior Lecturer-Stellen. Die sollen forschungsgeleitete Lehre machen, 13 bis 16 Semesterwochenstunden Lehre. Die kann nicht mehr forschungsgeleitet sein, weil wenn ich 16 Stunden Lehre habe, dann tue ich nichts anderes mehr als lehren, da kann ich nicht mehr forschen, also ich kann mich gerade nur erkundigen, was die anderen tun. Das ist eine de facto Trennung von Forschung und Lehre, die da stattfindet. Und die sind sozusagen statt dem Mittelbau, die kriegen noch weniger Zeit als die Bundeslehrerinnen und Lehrer. Also das ist irgendwie die Senior Lecturer, die sind, also das ist ein wirklich prekäres Anstellungsverhältnis. Und die versprochenen Laufbahnverträge, die gibt es kaum. Ja. Also wir haben ein System geschaffen, das für die Lehrenden, also für die Studierenden auf der einen Seite, aber auch für die Lehrenden irrsinnig anstrengend ist. Weil entweder wird man angestellt für ein paar Jahre, dann weiß man immer noch 6 Jahre aus, ich darf überhaupt nicht mehr sozusagen, es gibt keine Möglichkeit mehr, dass ich da weitermache, oder ich habe so viel Lehre, dass ich nicht forschen kann, oder ich bin Drittmittelangestellte, die dann eh kein zweites Mal angestellt werden muss, darf und so weiter und so fort. Also das ist zur Personalnot dazu noch für die, die dort angestellt sind, an und für sich relativ anstrengend vom Arbeitsverhältnis her. Ich sehe noch keine Verbesserung in irgendeine Richtung, aber wir haben ja nur 10 Jahre Zeit, bis wir es verstanden haben. Vielleicht kommt es noch.
Ja, vielen Dank. Auch aus dieser Position sehr viel Kritik. Auch nicht so wirklich Lösungsvorschläge, wie könnte es weitergehen? Die Senior Lecturer.
Also ich hätte sie schon.
Du hättest sie schon.
Na, Lösungsvorschläge hätte ich, aber da wird niemand.
Ja, vielleicht in einer zweiten Runde dann. Ja. Erich Ribulinz, du hast wahrscheinlich schon ganz viele Punkte, die da jetzt irgendwie gefallen sind, wo du unbedingt noch was dazu sagen möchtest. Meine Frage an dich wäre so, jetzt wieder aus den Positionen, aus den betroffenen Positionen vielleicht das Ganze noch von einer theoretischen Ebene. Wie siehst du als jemand, der sich mit Bildungsforschung beschäftigt, diese Veränderungen? Was passiert da an den Universitäten? Wie kann man das nachvollziehen? Wie kann man das begründen? Und wo wird aus deiner Sicht hingehen?
Ja, danke auch. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn die Frage aufgeworfen wird, warum ist dieser Prozess, dieser riesige Umbau der Universitäten eigentlich in Gang gesetzt worden? Man kann ruhig sagen, das ist der größte Umbau der Universitäten, den es jemals gegeben hat. Seit Humboldt sozusagen hat es sowas nicht gegeben, dass Universitäten in so einer tiefgreifenden Form verändert worden sind. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn dann als Antwort dieses Geschichtel kommt mit den 4 Minister, die sich zusammengesetzt haben und irgendwie gefunden haben, die wandern gar nicht mehr genug herum, die Studierenden, die müssen ein bisschen mobiler werden, was tun wir denn? Und aus denen ist dann diese große Bewegung entstanden, die ja nicht nur Bologna heißt. Es ist ja heute schon angesprochen worden, das UG02, das einen ganz wesentlichen Punkt ausmacht. Das hat natürlich noch einige andere Entwicklungen, Erlässe, Verordnungen, Gesetze gegeben, die alle zusammen einen massiven Umbau der Universität bedeuten. Also die Frage, warum eigentlich, die halte ich schon für äußerst interessant. Wieso ist Ende des 20. Jahrhunderts auf einmal dieser Trend entstanden, da muss sich etwas ändern an die Unis. Die Unis können nicht so weiter tun wie bis jetzt, nicht in dieser Struktur, nicht in dieser inneren und äußeren Struktur. Insgesamt würde ich das, was sie da tut, mit dem Wort Verschulung zusammenfassen. Das ist halt schon ein paar Mal gesagt worden. Alles, was auf der Uni derzeit rennt, kann man unter diesem Titel zusammenfassen. Die Uni wird sozusagen zu einer riesigen Schule umgebaut. Der Unterschied zur Schule, wie wir sie alle ja kennen, ist nur der, dass sie nicht einmal so viel Geld hat, wie Schulen haben. Also im Verhältnis zu der Anzahl von Schülern, die sie in Zukunft zu bewältigen hat, hat sie deutlich weniger Geldmittel zur Verfügung. Aber sie soll so funktionieren wie eine Schule in der Zwischenzeit. Das spiegelt sich in den eingeführten Studienplänen, das spiegelt sich in den ECTS, das spiegelt sich in diesen Voraussetzungsketten, die in den Studien geschaffen worden sind. Das spiegelt sich natürlich auch darin, dass sukzessive die Eingangshürde erhöht wird auf der Uni. Also über den letzten Teil dieser erhöhten Eingangshürde ist ja zuerst auch schon geredet worden. Studierende müssen sich jetzt rechtzeitig voranmelden für die Uni. Sie dürfen im Zuge dieser sogenannten Orientierungsphase, klingt ja ganz klar, Orientierungsphase, ne? Also, was draufkommen, was sie einmal wollen, aber bevor sie draufkommen, sind schon wieder draußen wahrscheinlich. Weil sie dürfen jetzt nur mehr einmal in den meisten Unis, also es ist ein bisschen von der Uni abhängig, aber in den meisten Unis nur mehr einmal diese Prüfungen, die im Rahmen der Orientierungsphase zu machen sind, wiederholen. Wer das nicht schafft, ist aus diesem Studium draußen, kann in der Regel auch frühestens ein Jahr später wieder in einer anderen Orientierungsphase sein Glück versuchen. Was häufig auch gesagt wird, was heute noch gar nicht gekommen ist, ist diese Behauptung, das war notwendig, denn die Uni ist zur Massenuniversität geworden. Schließlich war ja in den 60er, 70er Jahren, haben deutlich weniger Leute studiert, dann hat es eben alle möglichen Maßnahmen gegeben, dass mehr junge Menschen in ein Studium gehen. Das ist mäßig geglückt, würde ich sagen. Und jetzt haben wir plötzlich die Massenuniversität, das lässt sich nicht mehr in der alten Form bewältigen, wie halt Unis früher funktioniert haben. Wobei ich nicht behaupten will, dass sie früher so besonders gut funktioniert haben. Sie haben anders funktioniert, es hat ganz andere Notwendigkeiten ergeben, sie dort aufzuregen über das, was dort passiert. Nur, das heißt nicht, dass das, was jetzt daraus geworden ist, in irgendeiner Form besser ist. Massenuniversität heißt im Großen und Ganzen nichts anderes, als dass die Betreuungsrelationen extrem schlecht sind. Das heißt, auf einen Lehrenden kommen unheimlich viele Studierende. Es gibt Bereiche der Uni in Wien und andere Unis in Österreich, wo auf einen Lehrenden, nicht auf einen Professor, sondern auf einen Lehrenden, und da sind durchaus solche Leute mitgerechnet, die also nur als Lektoren tätig sind, die Teilzeitverträge haben, die befristete Verträge haben, und auf einen Lehrenden 300 Studierenden kommen. Das ist nicht überall so drastisch, aber das sind Zahlen, die es durchaus gibt. Zum Vergleich, Elite-Universitäten im angloamerikanischen Raum kommt auf einen Lehrenden kommen 8 Studierende. Also, dass da ein bisschen was anderes möglich ist, ist zu verstehen. Tatsächlich ist es so, dass wir in Österreich sehr niedrige Akademikerzahlen haben. Wir haben sehr wenige Maturantinnen, wir haben sehr wenige Akademiker in Österreich. Also es war überhaupt keine Notwendigkeit, die Studierenden zu vergraulen. Ganz im Gegenteil, man müsste eigentlich alles tun, um mehr jungen Menschen den Mut zu machen, zu studieren in Österreich. Aber das kostet natürlich Geld. Dieses Betreuungsverhältnis, also die Strukturen der Uni, dem anzupassen, dass mehr junge Menschen dort studieren, in einer Art und Weise, die eben nicht so in so einer schulischen Form abläuft, wie man es jetzt versucht zunehmend, würde bedeuten, dass man wesentlich mehr Geld für den tertiären Bildungssektor ausgeben müsste. Das ist im Moment offenbar weder möglich noch gewollt. Das Zweite, was in Österreich der Fall ist, ist, dass wir eine extrem starke soziale Selektivität im Bildungswesen generell haben. Das heißt, wir haben eine starke soziale Vererbung. Je nachdem, in welchem Elternhaus ein Kind auf die Welt kommt, ist sozusagen mehr oder weniger wahrscheinlich, dass es einen höheren Bildungsweg geht. Die Wahrscheinlichkeit von jemandem, der aus einem schwachen sozialen Milieu kommt, ist äußerst gering, dass es bis zur Matura schafft, und die Uni setzt diesen Trend dann auch noch fort. Also die Uni schafft keine Maßnahmen oder ist nicht in der Lage, diesem Trend entgegenzuarbeiten. Auch auf der Uni ist die Zahl derer, die aus sozial schwachen Familien kommen, deutlich geringer, als das dem Bevölkerungsquerschnitt entsprechen würde. Interessant ist auch, dass dieses Gerede von der Massenuniversität und dieses Gerede von der Notwendigkeit der Uni, des Uni-Umbaus deshalb eben Hand in Hand damit geht, dass die soziale Selektivität ein ganz, ganz klein wenig besser geworden ist. Also das heißt, zu Zeiten, als tatsächlich nur Kinder aus sozial besser gestellten Familien auf die Uni gegangen sind, hat es diese freie Uni gegeben, diese Strukturen, in denen quasi ein hohes Maß an Freiraum und an Möglichkeit, sich etwas aussuchen zu können, da war, wo es kleine Seminargruppen gegeben hat, wo man entscheiden hat können, bei wem man etwas macht, etwas studiert, irgendein Fach belegt. Seit quasi diese Situation ein ganz klein wenig anders geworden ist. Also seit ein bisschen mehr Kinder, für die es, denen es sozusagen nicht in der Wiege vorgegeben schon war, dass sie auf die Uni gehen werden. Seit ein bisschen mehr von denen auf die Uni gehen, hast du auf einmal, so kann man Uni nicht führen. Man muss ganz andere Bedingungen schaffen. Also, was sie da tut, ist unter mehreren Gesichtspunkten zu hinterfragen. Mit Mobilität und mit der Förderung von Mobilität kann sie ja schon allein deshalb nichts zu tun haben. Wie sinnvoll ist es, eine europäische Mobilität zu fördern und gleichzeitig die Universitäten in Europa möglichst anzugleichen? Wozu soll ich denn in eine andere Uni gehen, wenn die eh genauso ausschaut wie die unsere? Das hält ja nur einen Sinn, wenn die völlig unterschiedlich waren, die Uni, dass ich eine andere Erfahrung mache. Aber derzeit haben wir ja die absurde Situation, ein Kollege von mir hat das einmal so beschrieben, die Unis fangen zunehmend an, fremdsprachige Lehrveranstaltungen anzubieten, im Wesentlichen natürlich Englisch, also internationale Verständigungssprache in der Zwischenzeit, werden englische Lehrveranstaltungen angeboten. Lehrende werden aufgefordert, auf andere Unis zu gehen, um dort Lehrerfahrungen zu machen. Im Extremfall kann das bedeuten, dass ich als österreichischer Student an eine andere Uni gehe, dort denselben Professor, den ich da gehabt habe, wieder erlebt und er erzählt es nur auf Englisch, dasselbe nochmal, und das Ganze läuft dann unter dem Titel Mobilität. Bei uns im Studienplan auf der Bildungswissenschaft steht tatsächlich drin, es wird den Studierenden empfohlen, zumindest ein Semester an einer anderen Universität zu studieren. Ich habe mir dann in der Kommission die Frage erlaubt zu sagen, welches Semester eigentlich? Hat mir die Vorsitzende, also unsere Dekanin, gesagt, das ist egal, irgendwas. Dann habe ich gesagt, na, dann weißt du gescheiter, man schreibt, hey, sie sollen woanders studieren und nicht bei uns. Wenn es egal ist, was woanders machen, dann gibt es ja offenbar nichts, was diese Uni besonders gut kann oder was besonders wichtig ist, dass man hier hört oder worauf wir stolz sind oder was besonders interessant ist an dieser Uni oder was er sich besonders ausweist. Es ist sowieso wurscht, wo man studiert offenbar. Und das ist auch das, was ich als Hintergrund sagen möchte. Das, was da derzeit als Umbau der Universitäten stattfindet, hat nichts damit zu tun, absolut nichts damit zu tun, dass man mehr und besser lernt an der Uni. Das Einzige, worum es geht, ist, dass man anders mit Wissen umzugehen lernt. Es geht nicht darum, dass man mehr weiß, dass man gescheiter ist, dass man einen größeren Horizont hat, sondern es geht darum, dass man begreift, dass Wissen nichts anderes ist als jenen Rucksack sozusagen, den man sich umschnallt im Rahmen des Bildungswesens und der dazu dient, mich als Humankapital brauchbarer zu machen. Und das hat es natürlich, das hat das Bildungswesen immer, die Absicht hat das Bildungswesen immer gehabt, nur je weiter man raufkommt also im Bildungswesen und je weiter sozusagen das Bildungswesen nur mehr für Privilegierte da war, desto weniger ist es im Vordergrund gestanden und desto mehr hat Bildung und Lernen tatsächlich bedeutet, dass man sich ein bisschen besser auskennt, dass man ein bisschen einen weiteren Horizont kriegt. Und diese Zeiten sind vorbei, sozusagen bis auf höchste Ebene des Bildungswesens geht es um nichts anderes als um Herstellung von brauchbarem Humankapital, um Herstellung von Employability, um Herstellen von Menschen, die mobil und flexibel einsetzbar sind und möglichst nicht denken. Im Grundnummer kann man sagen können, Schule hat immer die Aufgabe gehabt, Menschen möglichst viel zu lehren und dabei zu verhindern, dass sie zu denken anfangen. Auf der Uni hat es vielleicht ein bisschen weniger gegolten, in der Zwischenzeit gilt es auch für die Uni. Die wichtigste und nobelste Aufgabe ist der Uni ist in der Zwischenzeit, den Leuten auf höchstem Niveau Wissen beizubringen und mit allen Mitteln zu verhindern, dass dieses Wissen dazu führt, dass sie tatsächlich zum Denken anfangen. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber die Uni schafft es zunehmend besser unter diesen neuen Strukturen.
Ja.
Das ist nicht, dass ihr recht.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir da verschiedene Positionen gehört. Ich habe Ihnen noch unterschlagen, wie der Artikel geheißen hat, den der Professor Rivolitz da in diesem Band geschrieben hat. Der hat nämlich eigentlich eher auch so einen ketzerischen Titel ein bisschen. Erhebet euch, Geliebte, wir brauchen eine Tat, oder warum die Protestaktionen der Studierenden im Herbst 2009 mehr mit Bildung zu tun hatten als die Reaktionen der meisten Bildungswissenschaftlerinnen. Das heißt, sozusagen konnte Ihnen die Bildung noch nicht ganz ausgetrieben werden, wenn Sie da begonnen haben nachzudenken und sich da aufgelehnt hat. Und dieses Bildung und Ausbildung, das war ja auch so ein Schlagwort, das bei den Uni-Protesten immer wieder gekommen ist. Also so diese. Ja, jetzt möchte ich aber gerne das Wort an Sie geben. Was kommt Ihnen in den Sinn? Gibt es irgendwelche Fragen? Gibt es irgendeinen Kommentar, eine Sichtweise? Ich sehe hier Studierende sitzen, ich sehe hier Lehrende der Uni sitzen. Was sagen Sie dazu?
Ich will zum Schluss noch darauf antworten.
Gut, bitte, gerne.
Ja, ich habe nur ganz kurz. In den Sinn kommt mir, warum funktioniert das alles doch mehr oder weniger in Österreich mit Ausnahme der Studierendenproteste? Also ich denke mir immer, in der Landwirtschaft würde das nicht funktionieren. Da würden die Bauern sofort mit ihren Traktoren vor dem Parlament oder am Ballhausplatz stehen und hätten da entsprechenden Rückhalt, glaube ich, auch in der Bevölkerung, der also gerade den Studierenden und der Wissenschaft überhaupt in Österreich fehlt. Ich glaube, das ist auch etwas, was deutschsprachig spezifisch ist. Im angloamerikanischen Raum ist es anders oder auch in Frankreich. Und wäre doch eine Anregung, gerade ans Wissenschaftsministerium, das kann man natürlich schwer beeinflussen, aber es fängt schon bei der Persönlichkeit des Ministers an, die ja, wenn man sich so die Regierungen anschaut, der letzten 10 oder 20 Jahre nicht immer die stärksten Persönlichkeiten waren, die von das Wissenschaftsressort bekommen haben. Ja, also im Gegensatz, ich denke mir das oft, also ich bleibe wieder beim Beispiel mit der Landwirtschaft, Bauern würden sie das nicht gefallen lassen, beispielsweise eine Ministerin zu haben über viele Jahre, die also sehr wenig von Universität verstanden hat. Also kann ich gleich mich hernehmen, also ich bin Mathematiker, das würden die Bauern, glaube ich, nicht ertragen, mir als Landwirtschaftsminister, der also davon überhaupt keine Ahnung hat. Umgekehrt funktioniert schon und die Bevölkerung erträgt das auch oder regt sich nicht auf, und wenn Studierende protestieren, dann hat es nur die sollen studieren und nicht protestieren. Das heißt, und das kann man gut sagen, also man kann ja vieles in Österreich gut sagen, aber das kann man auch in Österreich gut sagen, und da ist doch die Frage ans Podium, ob es da Strategien entwickelt werden, wie man das ein bisschen lindern könnte.
Ja, gibt es noch eine Frage so ad hoc, die Sie noch gerne stellen möchten jetzt? Bitte, da ist noch jemand.
Also ein bisschen habe ich das Gefühl, dass hier formale Bildung ganz wichtig ist und gleichzeitig die Leute entmündigt werden. Weil wenn jemand sagt, ein System hindert mich am Lernen, dann sage ich, ich kann kein System am Lernen hindern. Wenn ich lernen will, dann lerne ich. Es gibt auch keinen Lehrer, der verhindern kann, dass Kinder etwas lernen, obwohl sie sich oft bemühen dazu. Und das heißt, die Zweischneidigkeit, die da drinnen liegt, zu sagen, das System ist so böse, daher kannst du nichts lernen, und auf der anderen Seite sagen, du kannst ja überhaupt nicht dich artikulieren. Und dann gibt es plötzlich Studierende, die sich sehr wohl artikulieren können, in der Uni-Brennt-Bewegung zum Beispiel, und alle schreien entsetzt, was ist da los? Ja, also wenn ich in dem formalen System arbeite, als Lehrender oder als Bildungspolitiker und das beforsche und nicht sehe, dass Lernen und Bildung eigentlich völlig systemunabhängig passiert, dann wundert mich das. Ja. Und wenn Sie sagen, es wird hier formalisiert, an der Uni habe ich mir aussuchen können, verschiedene Lehrveranstaltungen, im Prinzip war es eh wurscht gewesen, welche ich immer nehme. Ja. Jetzt kann ich mir aussuchen, auf verschiedenen Universitäten zu studieren. Und Sie sagen, es ist sehr wurscht, auf welcher ich studiere. Ich glaube, es ist nicht wurscht, weil ich kann mir da und dort Sachen heraussuchen. Ich habe damals Studium Irregulare machen müssen. Und das war mir völlig egal, wie und was. Ja. Also das heißt, das ist immer Frage der Eigenverantwortlichkeit der Lehrenden. Und da denke ich mir, ich weiß nicht, wie das vom Podium gesehen ist, was haben die eigentlich für Funktion, außer dass sie ein Studium absolvieren sollen? Was wäre sozusagen ihr Ideal eines Studierenden? Und welche Rolle spielen dann die Lehrenden?
Ja, eine Frage vielleicht noch und dann könnt ihr euch schon überlegen, wer von euch gerne was beantworten möchte.
Nein, ich wollte nur also diese Parallelitäten, diese auffälligen vom Herrn Frevolitz ein bisschen vertiefen, weil ich also das Glück habe, auch auf beiden Seiten zu stehen. Ich habe ungefähr vor 8 bis 10 Jahren mein Studium vollendet, auch Pädagogik, auch Lehrer daneben. Und ja, das, was auffällig ist, ist auch diese Sache mit dem Management. Ne? Also parallel zu dem, wo wir zum Beispiel auf der Uni ganz seltsamerweise auf einmal in Pädagogik über Management gelernt haben, haben wir auch in der Schule über Management gelernt, weil wir haben jetzt keinen Direktor mehr, wir haben einen Manager. Und das, was auch parallel ist, ist auch das, was sich in der Wirtschaft irgendwie abgespielt hat. Wir haben parallel zu dem, mit dem Management, mit der Verwertbarkeit, mit dem Humankapital, haben wir einen relativ großen Umbau in der Wirtschaft gehabt. Wir haben, also der Sozialstaat muss jetzt unbedingt zurückgebaut werden, weil er nicht mehr finanzierbar ist. Wir haben privatisiert, es wird immer mehr verkauft, teilweise Wasser. Das ist so teuer, dass sich die meisten Menschen nicht mehr leisten können. Bahn, wissen wir, was in England war, es ist jetzt besser, nur ist sie doppelt so teuer wie vorher und so weiter. Das sind also auffällige Parallelitäten, die in den letzten 10, 15 Jahren stattgefunden haben.
Gut, dann würde ich vielleicht gerne mit der ersten Frage, warum funktioniert das alles in Österreich? Wie geht das, dass es da nur so ein paar Proteste gegeben hat? An den Herrn Bacher und an die Frau Maurer geben. Ja? Du auch.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich habe das auch mitverfolgt. Ich bin 92 ins Ministerium gekommen, habe aber, wie Sie schon gesagt haben, bis jetzt fast durchgehend immer auch irgendwo unterrichtet, also immer auch beobachtet, wie es an den Universitäten ausschaut mit den Entwicklungen. Das nur einmal, das wollte ich auch noch dazu sagen und habe eben beobachtet, dass leider die Bildung nicht immer die oberste Priorität einer Regierung ist und dass gerade in Zeiten, wo die Wirtschaft nicht floriert und gespart werden muss, immer zuerst dort gespart wird, wo man am wenigsten Widerstand erwarten muss oder vielleicht gar nicht mehr das, sondern wo man sich am leichtesten durchsetzt. Und wo man auch als Politiker, und da spreche ich jetzt einmal ganz allgemein über unser System, wo ich eben kurzfristig denke, von einer Wahl bis zur nächsten, wahrscheinlich nicht entsprechend reagieren kann. Was in letzter Zeit für mich positiv war in der ganzen Wirtschaftsmisere, ist, dass gerade im Rahmen dieser Wirtschaftsmisere die Menschen, viel mehr Menschen draufgekommen sind, auch aus diesen Schichten, die Sie angesprochen haben, die eben durch das Elternhaus nicht so leicht eine bessere Ausbildung machen können, bis zum Studium und so weiter, dass die auch draufgekommen sind, dass Bildung einen Wert hat. Ist wurscht, ob sie jetzt denken, dass sie später mal viel Geld verdienen können, oder Bildung macht mich so flexibel, schafft mir so einen großen Horizont, nicht nur jetzt vom Inhaltlichen her, sondern auch von der Flexibilität her, mich später einmal auch leichter auch auf dem Arbeitsmarkt bewegen zu können. Weil ich glaube, wir müssen aber ganz ehrlich sein, ganz egal, wie man gegen die Globalisierung ist und die Ausbildung für den Arbeitsmarkt, die es ja auch nicht sein soll. Ich glaube nicht, dass jemand glaubt, wir sollten nur für den Arbeitsmarkt ausbilden, außer ich bin ein Mediziner oder irgendjemand oder ein Handwerker, das ist ganz klar. Aber dass ich einfach mit einer besseren Bildung ein besser ausgebildeter Mensch bin, der sich eben in allen Lebenslagen, Lagen später auch besser durchsetzen wird. Ich glaube, das war eine ganz interessante Entwicklung und Beobachtung von mir, dass Bildung, dass ich jetzt mit Leuten diskutieren kann, auch im Freundeskreis, und das mache ich sehr gerne, überall wo ich bin, über Bildung zu diskutieren, und zwar nicht nur über die Hochschulbildung, weil ich glaube, wenn wir davon reden, dass wir eben nicht mehr so mündige Studierende ausbilden, ich glaube, wir müssten eigentlich viel, viel früher ansetzen. Und das passiert zurzeit gerade auch im Kindergarten, in der Schule vor allen Dingen, um dort schon den Schülern und Schülerinnen eine viel breitere und kritischere Bildung angedeihen zu lassen, als es bisher der Fall ist. Nicht diese sture Auswendiglernen. Unsere Schule ist nämlich viel mehr verschult als alle anderen Schulen, die ich zumindest, oder Schulsysteme, die ich kenne. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Bildung insgesamt in unserer Gesellschaft einen viel höheren Stellenwert bekommen hat. Und da wollte ich sagen, ausgehend von der Ministerin, die Sie indirekt angesprochen haben, die keine Hochschulerfahrung hat, hat sich zumindest jetzt im Hochschulbereich, im Ministerium, die Lage sukzessive geändert. Nicht hochschulausgebildete Ministerin, hochschulausgebildeter Minister, Universitätsprofessorin, Universitätsrektor. Und ich glaube, das ist doch ein gewisses Zeichen einer Besserung und einer Chance, obwohl ich auch wieder ganz realistisch sage, inwieweit jetzt dieser Minister, den ich für sehr fähig halte und für auch sehr gut gewisse Dinge umzusetzen, auch die notwendige Unterstützung bekommt. Ja? Also Sie wissen schon, was ich meine. Das einmal zu dem Ministerium und zur Regierung und wie sie Bildung sieht. Ich wollte nur ganz kurz noch, wenn ich darf, antworten auf das, was der Herr gesagt hat mit dem schönen Bart. Und gleichzeitig auch ein bisschen entgegnen Professor Rebolitz, obwohl ich glaube, dass er im Prinzip recht hat, aber er ist mir wirklich zu prekär und übertrieben umgegangen mit der mit sein, oder weiß nicht, ob das eine echte Meinung ist, ich hoffe nicht, der Möglichkeit, eben Auslandsaufenthalte zu machen. Ich glaube, es ist sehr wohl wichtig, einen Auslandsaufenthalt zu machen, und ich würde sogar behaupten, wenn Sie gar nicht studieren, und weil Sie gesagt haben, wieso sollen die Leute am Ausland gehen, es werden alle Universitäten gleichgeschalten. Das funktioniert erstens einmal nie, weil ja auch von der Zuständigkeit der Allgemeinen die Länder sich nie so weit in ihr Bildungsprogramm hineinreden werden lassen, und das sehe ich ja auch im Rahmen der Umsetzung von Bologna, ja, jedes Land macht ohnehin das, was es will. Aber es haben viele intelligente Menschen, dazu gehören Schriftsteller, Philosophen und so weiter, gesagt, und das kann man wahrscheinlich von der Antike weg bisher nachvollziehen, dass allein Reisen die höchste Bildung sein kann und auch für viele Menschen ist. Eine Toleranzerweiterung, eine Persönlichkeitserweiterung, und um das soll es ja gehen beim Studieren. Weil jedes Land kann vielleicht nicht diese Freiheit im Studium anbieten. Für uns ist es jetzt einmal ziemlich schief gegangen, das gebe ich auch zu. Aber jetzt zu sagen, ich brauche gar nicht ins Ausland gehen, wenn ich sage, ist wurscht welches Semester, wurscht auf welche Uni. Wir haben ja gerade durch die strukturelle Angleichung und Vergleichbarkeit und Transparenz, es gibt ja auch jetzt mehr Transparenz durch ECTS, also durch die Beschreibung, nicht nur durch die Punkte alleine, das ist noch was Quantitatives, aber auch durch die Beschreibung der Bildungsprogramme und auch durch das Diplomasupplement, wenn das richtig verwendet wird, da steht da genau drin, was jemand gemacht hat, wie lange und was er vielleicht können könnte. Dass ich praktisch, wenn ich den Studenten abrate, eine Mobilität wahrzunehmen, mich fast verbreche an diesen jungen Menschen. Also so weit würde ich jetzt sogar gehen, um hier ein bisschen dem polemisch zu antworten. Ich weiß, dass Sie es nicht so gemeint haben, aber wenn Sie abraten von Mobilität, ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür gibt es keine Argumente.
Na, gegen das Reisen oder nichts.
Nein, von Ihnen einen ganz akademischen Studierenden, nicht akademischer Tourismus sozusagen.
Eine kurze Frage, nämlich, wenn die Unternehmer die wirklich angreifen können und das nur so macht oder wird,
wozu gibt es dann eigentlich diesen Mobilitätsgedanken, wenn man schon davon ausgeht, dass er gar nicht, also dass der Angleichungsgedanke, wenn die Unis sich nie wirklich angleichen werden, wozu versucht man es dann?
Also ja, okay, das habe ich so gemeint. Also wenn ich, die Uni wird immer noch ihre eigenen Professoren anstellen, sie wird ihren eigenen Zugang haben zur Lehre und auch zur Forschung, und sie wird natürlich auch ihre eigene Strategie entwickeln und ihre eigenen Prioritäten in der Lehre. Also ob sie jetzt wirtschaftlich, sozial, ist wurscht, wie ausgerichtet ist. Das heißt, wenn ich jetzt als Studierender auch von mir aus an eine andere österreichische Uni gehe, da fängt sie schon an, sogar in meinem eigenen Fach, dann werde ich immer Schwierigkeiten haben, Anerkennung zu bekommen, weil die Professoren eben, die dasselbe unterrichten, sagen, das anerkenne ich nicht, was andere macht, nur was ich mache, das ist die wahre Qualität. Dann habe ich aber auch Personen, Professoren, Lehrer, die einen anderen Zugang haben zum Stoff, zur Lehre und auch zu den Studierenden. Und ich weiß das von Erasmus, ich habe auch sehr lange mit Erasmus gearbeitet, dass viele Änderungen und kritische Bemerkungen über österreichische Verhältnisse von Erasmus-Studierenden gekommen sind, die an anderen europäischen Studenten im Durchschnitt, Universitäten im Durchschnitt ein Semester studiert haben. Bis zu einem Jahr. Das ist von 3 Monaten bis zu einem Jahr. Und ich glaube, das war ja sehr wertvoll, dass gerade auch dadurch irgendwelche Krusten aufgebrochen sind, wo es selber nicht gelungen ist, von innen heraus, das über Jahrzehnte hindurch zu modernisieren oder Dinge zu ändern. Vor allen Dingen auch, und das hat die Sigi schon erwähnt, was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, diese Studierendenzentriertheit, die hier kommt, und auch die Einbindung der Studierenden. Ich weiß, dass das Ministerium sich da lange gewehrt hat, dass die Studierenden aber nicht von Anfang dabei waren, das habe ich nicht gesagt. Die haben nur gesagt, die sind irgendwann dazugekommen. Aber ich weiß auch, dass an den Universitäten sich auch die dort zuständigen Professoren, sei es jetzt Senat, Professoren, was auch immer, sehr lange und teilweise auch noch wehren, die Studierenden mit einzubeziehen. Aber es funktioniert nur, zum Beispiel bei ECTS-Feststellung, wie viele Credits vergebe ich für eine bestimmte Lehrveranstaltung. Ich kann als Lehrer dann nicht alleine festsetzen, wie viel oder wissen, wie groß die Arbeitsbelastung eines Studierenden ist, wenn ich alles mitberechne. Nicht nur die Direktkontakte, sondern Forschung, Vorbereitung, Bibliotheksarbeit und so weiter und so fort. Also das habe ich da mit gemeint, ja, auch ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, wir sollten auch versuchen, zumindest nicht in diese alte Schiene zu verfallen, also jetzt sich dem gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, das bringt uns nicht weiter, weil wir, glaube ich, im Endeffekt dasselbe wollen, sondern versuchen, wie können wir gemeinsam eben Lösungen finden. Das wäre interessant und spannend.
Ja, wir sind noch immer auf der Suche nach der Frage, warum funktioniert das eigentlich? Warum regen sich da nicht viel mehr Leute, Studierende, Lehrende, drüber auf?
Also ich möchte da diese Aussage zugrunde liegende These sehr stark hinterfragen. Die Bauern und Bäuerinnen haben überhaupt keinen Einfluss auf einen Minister oder Ministerin und die werden sich da dagegen auch kaum wehren. Und das sehen wir auch alleinig an der Zahl der sehr wenigen Initiativen unter den Bäuerinnen und Bauern. Der Bauernbund wird sich das nicht gefallen lassen. Und das ist eine ganz andere Struktur, wo ganz andere Machtverhältnisse sind. Ich würde das total ablehnen. Das ist eine ganz andere Lobbyorganisation. Warum funktioniert es immer noch? Ich glaube, dass Uni Brenn schon gezeigt hat, was da für Potenzial dahinter liegt, wobei da ganz grundlegend auch dem Erich Rivolitz widersprechen wird. So revolutionär war das nicht. Ja? Die Methode war für Österreich völlig neu. Wir sehen das in vielen anderen Staaten auch, dass jetzt wieder derartige soziale Bewegungen aufkommen, die sehr stark unter Nutzung von Twitter und so weiter funktionieren. Aber Uni Brenn ist jetzt, das war jetzt nicht so wahnsinnig progressiv. Ja? Uni Brenn hat sehr vieles von dem weitergetragen, was die ÖH über viele Jahre propagiert hat. Ich sehe das an meinen, wenn ich in andere Länder fahre, da ist Studiengebühren oder sowas sind dort kein Thema, weil das einfach die sind eingeführt worden. Das hat niemand mehr groß thematisiert und das wird nicht mehr diskutiert. Da gibt es kein Bewusstsein mehr unter Studierenden für solche Themen. Und ich würde einigen anderen Sachen, die der Erich da gesagt hat, stark hinterfragen, weil wir haben ganz andere Verhältnisse an Universitäten und natürlich braucht es eine andere Struktur. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass im Zuge einer neoliberalen Umgestaltung aller Lebensbereiche die Universität dann mitgerissen wird. Ja, aber das ist ja nicht, das sind ja auch nicht so einzeln herausgegriffene Dinge, sondern das sind ja globale Veränderungen, die alle Bereiche betreffen und in dem Zusammenhang muss man das auch sehen, ja, was steht dahinter? Und dahinter steht der Gedanke durch größtmögliche Liberalisierung, den höchsten Marktwert rauszuschlagen, die höchsten Profite rauszuschlagen, immer nicht für die Öffentlichkeit, nicht fürs Allgemeine, sondern für Einzelne logischerweise, wie im Bauernbund zum Beispiel. Also Es ist ganz schwierig zu sagen, warum funktioniert es. Ich glaube, wir haben in vielen Jahren der Hochschulpolitik halt irgendwie, also wir zittern ja alle eh nur dauernd, dass es noch schlimmer wird. Und genau das finde ich auch ein bisschen traurig an Diskussionen wie dieser hier oder an solchen Büchern. Ich habe viele solche Artikel auch geschrieben. Es ist halt alles ein bisschen arg depressiv. Ja? Und es ist auch sehr vieles, was wir da diskutieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Progress, also der früher anders geheißen, die Zeitung der ÖH-Aufschlag, was die in den 70ern, 80ern, 90ern geschrieben haben, das könnten wir einfach copy-pasten. Also da steht einfach nach wie vor dasselbe drinnen und genauso kommt es noch vor in der bildungswissenschaftlichen Debatte. Es ist zeitweise ziemlich fad, muss ich echt sagen. Es kommt da, also vor allem was mir auffällt, ist, dass man halt, man haltet sich dann halt an bestimmten Punkten fest. Einer dieser Punkte ist jetzt gerade Bologna. Die Ökonomisierung ist auch ein großer Punkt. Employability ist so ein Thema, das immer wieder eingeworfen wird. Aber was eigentlich diskutiert werden müsste, und da kommen wir dann zum Kern des Problems, ist, was hat Bildung eigentlich für Funktionen? Und Bildung hat sehr viele unterschiedliche Funktionen. Und das, die Diskussion, um die sich eigentlich alles dreht, was wir da jetzt gerade so besprechen, ist, was steht denn da dahinter? Ja? Und da haben wir auf der einen Seite kapitalistische Playerinnen, die erkannt haben, dass wir mit einer Veränderung der Produktionsverhältnisse und der ressourcentechnischen und arbeitskrafttechnischen beziehungsweise mit den Zusammenhängen mit gerechter Bezahlung in Europa einfach nicht mithalten können mit anderen Staaten und deswegen müssen wir halt schauen, wie wir innovativ sein können und damit unsere Marktposition international halten können. Das ist der Hintergedanke. Und also Wissen wird quasi zum Produktionsmittel, ja. Wobei der Unterschied ist halt, dass Bildung halt dann bei den Menschen kleben bleibt und weniger bei den Organisationen, also da verschieben sich Verhältnisse, ist sehr spannend grundsätzlich. Und die große Frage, die sich da die kapitalistischen, also das große Problem, mit dem diese kapitalistischen Playerinnen da konfrontiert sind, ist letzten Endes, wie vermittle ich Bildung, ohne dass sie emanzipatorisch wirkt? Weil das ist eigentlich das Um und Auf. Ja? Also ich brauche die, damit sie innovativ sind und mir neue, tolle technologische Fortschritte bringen und keine Ahnung, damit wir halt unseren Wirtschaftsstandort halten können. Aber emanzipatorisch darf sie nicht wirken, die Bildung, weil sonst hinterfragt sie die eigenen Verhältnisse und dann haben wir wirklich ein großes Schlamassel. Und wie kann man das verhindern? Na gut, dann schauen wir mal, dass nur die Richtigen dorthin kommen. Das heißt, wir schauen, dass weiterhin stark sozial selektiert wird, beziehungsweise, dass wir uns über absurde Aufnahmeverfahren die Leute aussuchen, die uns am besten zu Gesicht stehen. Wir verschulen das Ganze so weit, dass möglichst wenig links und nach rechts schauen möglich ist, dass die sehr geradlinig durchkommen und gar nicht auf die Idee kommen, dass irgendwie eine andere Theorie zum Beispiel denkbar wäre und so weiter. Also das ist das Grunddilemma, in dem sich die Kapitalistinnen da jetzt gerade befinden. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite die Diskussion, und die finde ich wirklich unerträglich, und ich habe das auch unerträglich gefunden in der Uni-Brennt-Bewegung, diese Ausbildung statt Ausbildungsgeschichte. Das eine existiert ohne das andere nicht, und das war immer schon so. Bildung kann nur dann funktionieren, wenn sie Theorie und Praxis miteinander verbindet. Und diese Bildung statt Ausbildung, das steht für mich halt so für die Bobo-Mittelstandskinder, die halt sich's leisten können zu philosophieren und sich keine Gedanken darüber machen müssen, wie sie das nächste Monat die Miete bezahlen. Und natürlich hat Bildung immer einen Ausbildung, also einen arbeitsmarktrelevanten oder einen erwerbsarbeitsrelevanten Aspekt. Ja. Das war immer schon so und das wird da immer so bleiben und das ist auch okay so. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Bildung nach wie vor der große soziale Aufstiegsfaktor ist. Ja. Aber man muss sich viel, also diese Ablehnung einer Ausbildungsseite in einem Universitätsstudium ist, finde ich, völlig unangebracht, weil genau damit bezieht man sich auf die Position, brauchen wir ja eh nicht, weil wir können es uns eh leisten. Ja. Und das, also das ist das Dilemma, das ich auf der anderen Seite sehe, was kein logischerweise kein Plädoyer ist für zweckgebundene Ausbildung an der Universität, die jetzt konkret auf Berufe hinarbeiten soll. Weil die Wahrheit ist ja, und das liegt eigentlich diesem Humboldtschen Gedanken zugrunde, je breiter man denken kann, je flexibler man ist, je weiter der Horizont ist, umso breiter bin ich ja einsetzbar. Ja, nicht umsonst arbeiten bei diesen ganzen internationalen Consulting-Unternehmen ganz, ganz viele Geisteswissenschaftlerinnen. Also das ist Aber ich finde, das sind die zwei zentralen Punkte, diese zwei Dilemmata, in denen die Diskussion irgendwie steckt.
Ich würde gerne noch die eine Frage, die von Ihnen gekommen ist, aufgreifen. Diese formale Bildung und Entmündigung, muss das eigentlich immer sein, dass das das heißt? Man kann es ja gar nicht eigentlich verhindern, dass gelernt wird. Ist es möglich, dass man das verhindert, dass gelernt wird? Was ist mit der Eigenverantwortlichkeit der Studierenden und der Lehrenden in der ganzen Geschichte? Gibt es sie noch?
Also ich glaube nicht, dass man die Leute am Lernen hindern kann. Sie kriegen halt keinen Abschluss dafür. Also hindern kann ich es nicht, Gott sei Dank, das stimmt schon. Aber ich gebe ihnen dann auch nichts dafür, wofür sie etwas bezahlt bekommen. Und ich werde da ganz massiv widersprechen, dass Bildung ist leider nimmer der soziale Aufstiegsfaktor. Das stimmt nimmer. Also wenn man die Anstellungsverhältnisse nur an der Universität jetzt anschaut, also ich sage da nur was zum idealen Studierenden. Ja? Also wenn man nur die anschaut, die kriegen teilweise wirklich wenig bezahlt. Ja? Also nicht so, dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt habe ich es geschafft. Ja? Nur dazu, wo ich weiß, es ist nur für ein paar Jahre. Also es ist leider nicht mehr so. Es wäre ideal, wenn es so wäre und die anderen kriegen noch weniger Zeit, ich weiß es eh. Aber es ist sozusagen nicht mehr nur ein Faktor dafür. Und wenn es darum geht, den idealen Studierenden da zu zeichnen, wie das ja vorher gefragt wurde, und das kommt dann auf die Frage dahin, der ist unabhängig von der sozialen Herkunft. Ja, das wünsche ich mir noch immer für die Studierenden. Und ich hätte gerne einen Austausch mit Leuten, die mit mir reden wollen, die sich mit mir austauschen wollen, die sozusagen sich an den Inhalten und dann an den Lehrenden reiben wollen, damit man gemeinsam was weiterentwickelt, damit man gemeinsam was lernt. Nur das ist ganz schwierig. Also ich habe dieses Semester eine Vorlesung, da sind über 1000 Studierende angemeldet. Da gibt es keinen Austausch mehr. Also das ist also schon in eine Richtung. Aber das ist nicht mehr das, was man da sozusagen, dass da auch ein bisschen Diskussionen und so weiter zustande kommen. Ja? Und ich würde die Studierenden auch gerne in Forschungsprojekte einbeziehen, für die ich dann noch Zeit hätte. Ja? Wenn ich nicht und so weiter. Also das sind so diese Dinge. Ich glaube auch, dass es mehr darum geht, diese Eigenverantwortlichkeit zu nützen und diese Mündigkeit zu nützen. Ich verstehe es auf der anderen Seite aber auch, wenn die sagen, das ist mir wurscht, ich will mein Studium fertig haben, weil ich brauche den Abschluss, um dann in ein bestimmtes System auch, oder Arbeitssystem auch eintreten zu können. Aber also so die Wunschseite ist auf den Lehrenden. Wir hätten viel mehr mitgehen müssen bei diesen Demonstrationen, auf alle Fälle. Aber denen ist es auch wurscht. Die sagen dann, na ja, ich kann halt nichts machen und es ist eh schon alles so anstrengend und es ist eh schon alles so stark. Also der Versuch sozusagen, die Leute zur Mündigkeit zu erziehen, der ist immer schwierig. Und wieso funktioniert es? Weil es nicht Sport ist und weil es nichts mit Essen zu tun hat. Ja? Also das ist, die Leute reagieren auf Sport und Fußball und die Leute reagieren auf irgendwann, was im Essen ist und viel zu wenig auf das, was wirklich ankommen würde. Also ich überzeichne da jetzt schon, also weil es nicht alle sind, aber prinzipiell ist Bildung oder das, was wir halt da jetzt darüber diskutiert haben, den Leuten egal. Sie wollen einfach Abschlüsse und sie wollen einfach, der Rest ist dann mir bei den Studierenden ein bisschen zu wenig da. Was ich aber verstehen kann, wie immer gesagt, ich will niemandem da die Verantwortung zuschieben oder so und sagen, ihr tat es ja nicht mehr. Ich kann es verstehen, aber ich finde es schade. Und zu dieser Verschulungsgeschichte, also der Schulen, da muss ich was dazu sagen, die dann wenigstens nicht anders. Ja? Die sagen wenigstens, die sagen, dass sie verschult sind. Ja? Also das ist okay so. Aber die Unis tun ja noch so, als ob sie etwas anderes noch bieten könnten. Und ich glaube, recht viel können sie diesbezüglich nicht mehr bieten. Außer, dass sie ein relativ verschultes System anbieten.
Ja, dann würde ich an dich noch die Frage geben mit der Verwertbarkeit. Humankapital, Sozialstaat wird zurückgebaut. Inwiefern wirkt sich das auf dem... Lässt sich das, was du eh vorhin schon gezeichnet hast, auf dem Bildungssektor auch sehen? Und die Frage auch nochmal vielleicht mit der Entmündigung. Kann man verhindern, dass die Leute was lernen?
Also man kann nicht verhindern, dass Menschen lernen, man kann nicht verhindern, dass sie gescheiter werden, aber man kann Rahmenbedingungen schaffen, unter denen das immer schwieriger wird. Und das meine ich, dass das auf der Uni derzeit passiert. Lernen tut der Mensch permanent. Menschen sind Lernwesen, wir kommen ziemlich unfertig, ziemlich unbrauchbar sozusagen auf die Welt, müssen das Verhalten, das geeignete Verhalten unter den Umständen, unter denen wir dann später leben müssen, erst erlernen. Also wir lernen vom ersten Tag der Geburt und wir lernen permanent, wenn ich in einer Wohnung wohne, wo der Türstock nieder ist und ich mir dreimal in Schell anrenne, dann habe ich wahrscheinlich gelernt, dass ich vorher einen Kopf einziehe, bevor ich da durchgehe. Man lernt, wenn man Schuhbandel anreißt, ich lerne, wenn ich in der Früh zur Straßenbahn drauf komme, da fährt nur alle halbe Stunde eine. Also wir lernen permanent, das lässt sich nicht vermeiden. Aber es gibt zwei Richtungen, in die sich Lernen auswirken kann. Die eine Richtung ist, ich passe mich den Bedingungen an, ich lerne sozusagen, wie schaut diese Welt aus und wie muss ich mich verhalten, um in dieser Welt möglichst friktionsfrei über die Runden zu kommen. Also sozusagen Lernen als Anpassungsvorgang und ich kann lernen, diese Welt zu begreifen, wie sie funktioniert und anfangen zum Überlegen, wie könnte man die Welt ändern, dass für mich angenehmer ist. Also entweder ich passe mich an oder ich passe mir die Welt an sozusagen oder ich wirke mit daran, dass die Welt verändert wird. Und dieses Lernen zur Anpassung, zum Brauchbarwerden, um in bestimmten Strukturen zu funktionieren, um optimal angepasst zu sein, gegen das hat ja eh niemand was und das soll ja auch durchs Bildungssystem massiv gefördert werden. Aber dieses Lernen, das mich dazu befähigt, über den Tellerrand zu schauen, sozusagen diese Warum-Frage zu stellen, warum ist das genauso, wer hat was davon, dass es so ist, wie ist es so anders, wie war es früher und warum ist es so und wer hat das eingeführt und wie könnte man es verändern, dieses Lernen, das würde man dann halt mit Bildung oder mit Mündigkeit vielleicht bezeichnen können. Aber dieses Lernen wird genau durch Strukturen, in denen eben die sehr eng sind, durch Lernstrukturen, die sehr eng sind, verhindert. Also wenn Studierende mit einer 30 ECTS im Semester abdienen müssen und da wird sehr wohl überlegt, was müssen die alles machen, damit es die Workload, die hinter den ECTS steht, auch wirklich abdecken. Und das heißt, in letzter Konsequenz, wenn man es umrechnet, 30 ECTS umgerechnet, heißt 40-Stunden-Woche bei ein paar Wochen Urlaub im Jahr. Sonst ist das Studium, sind die neuen Studien, das wird noch lange nicht wirklich hundertprozentig umgesetzt. Das wissen die Lehrenden zum Teil nicht einmal noch. So ist es ihnen selber noch nicht bewusst geworden. Aber im Endeffekt zählen diese neuen Studienpläne auf eine 40-Stunden-Woche ab. Und bei einer 40-Stunden-Woche fängt man nicht mehr viel zum Weiterdenken an oder hat nicht mehr die Zeit, um links und rechts zu schauen oder sich vielleicht mit etwas intensiver zu beschäftigen, etwas sich genauer anzuschauen oder sagt, oh, das interessiert mich, da tue ich jetzt unabhängig von meinem Studium weiter drüber nachdenken. Das ist sozusagen das Bildungsverhindernde an diesen Strukturen. Sonst, das ist kein Problem, dass was modularisiert wird oder dass es nur einen Zwischenabschluss gibt. Das sind nicht die großen Probleme. Die großen Probleme ist diese Engführung, und die sich in allen Bereichen dieses Studiums widerspiegelt. Und dann möchte ich schon sagen, warum ist das möglich bei uns? Warum lassen sich das die Leute gefallen? Erstens einmal, zum Glück lassen es sich sowieso nicht alle gefallen. Es gibt immer wieder auch aufbrechende Widerstände und ich würde auch nicht gerade meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die nächsten Jahre friedlich verlaufen werden. Ich kann mir vorstellen, dass es das ähnliche Proteste, wie es ja immer wieder in Europa derzeit gibt, oft auch von jungen Leuten ausgelöst, auch bei uns anfangen werden und sozusagen eine Fortsetzung dieser Widerstände, die halt da angefangen haben vor eineinhalb Jahren auf den Unis zu erwarten ist. Aber trotzdem will ich sagen, funktionieren tut es. Ich habe einmal gesagt, Österreich ist ein besonders bildungsfeindliches Land, intellektualitätsfeindliches Land. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen überzeichnet ist, ob das nicht übertrieben ist. Österreich ist eines jener Länder, wo diese unselige Trennung, die Frau Maurer angesprochen hat, besonders immer wieder wie ein Bauchladen vor sich hergetragen wird. Diese Trennung von Bildung und Ausbildung, Trennung von Handarbeit und Kopfarbeit, Trennung von Theorie und Praxis, Trennung von Leuten, die eher für das eine und eher für das andere geeignet sind. Ein ganz wesentlicher Teil unseres Bildungswesens ist dieser Stolz auf das stark ausgebaute berufsbildende Schulwesen. Der Stolz darauf, dass unsere Lehrer schon bei 14-Jährigen genau wissen, für was geeignet sind. Ob es eher fürs Handwerkliche, was meistens eh nichts mehr mit Hand wirklich zu tun hat und mit Werken, geeignet sind, also eher für die niedrige Bildungskarriere, wie es dann eben heißt, oder eher, ist im Kopf haben, eher sozusagen die Gescheiteren sind und eher da aufgekommen. Das wird klar getrennt bei uns. Da wird klar unterschieden zwischen den geistigen Fähigkeiten und den anderen Fähigkeiten. Und genau das steckt da hinter dieser Bildung-Ausbildung-Trennung, hinter dieser Bildungsidee überhaupt. Die Bildungsidee ist eine unselige Idee, die es nur in Mitteleuropa gibt. Man darf nicht sagen, den Begriff Bildung gibt es nur bei uns. Den gibt es in keiner anderen Sprache als im Deutschen. Und das hat unmittelbar was damit zu tun mit den misslungenen bürgerlichen Revolutionen. In den anderen Ländern Europas ist es sozusagen, war das Bürgertum entweder politisch oder ökonomisch stark genug, wirklich relativ schnell und mit einem Umsturz der Gesellschaft die Macht zu übernehmen. In Mitteleuropa ist einer das nicht gelungen. Da waren es viel zu schwach und viel zu wenig. Und auf diese misslungene bürgerliche Revolution setzt sozusagen dieser Bildungsbegriff ab. Da wird sozusagen, plötzlich wird das, wir sind besser, wir sind anders, wir sind gescheiter, wird ideologisch gewendet und dient zur Abgrenzung gegenüber den anderen. Im angloamerikanischen Raum gibt es auch diese absurde Trennung zwischen dem Lernen für den Beruf und Lernen um gescheiter zu werden, nicht. Das gibt es nur in Mitteleuropa, das gibt es nur bei uns. Und der Bildungsbegriff ist auch immer damit verbunden gewesen, sozusagen sich kritisch und mündig diesen Bedingungen gegenüberstellen, aber sie nicht verändern, nicht eingreifen, nicht aktiv werden. Sozusagen die Faust in der Hosentasche ballen, aber nur schauen, dass niemand merkt, dass sie geballt ist und ja aufpassen, dass es nicht rauskommt. So, das hat irgendwas zu tun mit, ja, man könnte sagen, mit Onanieren. Das ist geistig ständig reflektieren, lamoyant jammern über die Zustände, aber nicht eingreifen. Es so lassen, wie es ist. Das ist der gebildete Bürger. Und das ist auch genau das, was in letzter Konsequenz die Antwort ist auf das, wieso lassen sich die Leute bei uns gefallen. Die sind eh alle abgefressen. Auf der Uni, da kann man reden mit jedem, mit wem man will. Die sagen alle, so geht das nicht weiter, ist ganz furchtbar. Die Bildung geht den Bauch auf. Bücher werden geschrieben, nicht nur von Studierenden, auch von den Lehrenden dort. Aber man kann wenigstens machen. Und wohin wird das führen? Na, ich bin froh, dass ich nicht mehr jung bin. Das ist eine Katastrophe. Die Welt geht den Bach runter. Aber hoffentlich erlebe ich meine Pension noch. Das ist sozusagen die Folgerung daraus. Und auf dieses System aufbauen kann man wunderbar Politik machen. So wird auch Politik gemacht. Im Grunde genommen sagen auch unsere Politiker das selber in der Zwischenzeit. Die sagen, ja, es ist furchtbar. Aber die anderen sind schuld, dass es furchtbar ist. Wir können nichts ändern. Und noch was würde ich gern zu diesen sagen, was man kann doch die Leute nicht hindern, dass sie studieren und dass sie denken und dass sie Studium irregulare machen und sich halt aussuchen, was sie studieren. Ich war Studienrichtungsvertreter seinerzeit, wie ich studiert habe. Wir haben gekämpft um eine vierte Lehrkanzel in der Bildungswissenschaft, fünfte Lehrkanzel in der Bildungswissenschaft, aber nicht, weil wir ein fünftes Gesicht gern gesehen hätten oder weil wir gern gehabt hätten, dass nur einer da herumrennt, sondern weil wir uns eingebildet haben, es gibt unterschiedliche wissenschaftstheoretische Positionen. Wir haben gesagt, der eine ist kritisch, der andere kommt aus der katholischen Ecke, dort gibt es einen Empiriker, wir hätten noch gern so einen auch. Das gibt es nicht mehr heute. Wenn Sie lesen, wenn Sie Texte lesen von irgendwelchen Menschen, dann lesen Sie vielleicht oft drinnen, hat studiert bei Husserl, hat studiert bei Adorno, hat studiert bei den... Ja, fragen Sie mal unsere Studenten, wo die studieren. Ich habe mir immer den Spaß gemacht, in mehr Lehrveranstaltungen, wo studieren Sie? Denn ich habe nicht gewusst, von was ich rede. Es gibt es nicht mehr, diese Orientierung und dieses Aussuchen können. Oder mich, oder zu sagen, das ist eine wissenschaftstheoretische Position, mit der kann ich mich identifizieren, mit der, an der möchte ich weiterarbeiten. Das ist einer ausgerät worden, beziehungsweise ist es auch in den derzeitigen Strukturen überhaupt nicht mehr drinnen. In letzter Konsequenz, und das beginnt bereits auf den Unis so, wird dann, wenn man Lehrauftrag kriegt, gesagt, was man zu lehren hat. So wie in der Schule. In Graz hat man mir einen Lehrauftrag angeboten, zwei Tage bevor das Lehrveranstaltungsverzeichnis rausgekommen ist, hat mir die Sekretärin angerufen und gesagt, ich habe Ihnen gemailt, das Curriculum, was Sie machen müssen. Also, irgendwas habe ich jetzt falsch verstanden. Und sagt, naja, da gibt es drei Parallelkurse, die müssen ja alle selber lernen. Da können Sie nicht machen, was Sie wollen. Und gesagt, na, dann gehe in die Berufsschule, dort verdiene ich mehr als Berufsschullehrer als auf der Uni. Das stimmt tatsächlich übrigens. Wenn ich auf der Berufsschule Stunden nehme, kriege ich mehr dafür. Dort gibt es auch einen Lehrplan, dort hat auch wer kontrolliert, ob ich das wirklich der richtigen Reihenfolge nach und genau inhaltlich mache. Dorthin tendiert die Uni in der Zwischenzeit. Denn ist das völlig wurscht, ob das der Rebolo jetzt erzählt oder irgendwer anderer. Das ist eh überall dasselbe. In letzter Konsequenz.
Wenn der Rebolo jetzt das Gleiche erzählt,
solange der Rebolo jetzt pragmatisiert ist und auf den Lehrauftrag nicht angewiesen ist, kann er sich nur leisten, was anderes zu erzählen. Aber wenn er mit einjährigen Lehraufträgen oder mit befristeten Anstellungen unter Kontrolle und weiß ich was alles steht, kann er es sich nicht mehr leisten. Und das ist die Realität. Die Jungen haben die erbärmlichsten Anstellungsbedingungen auf der Uni in der Zwischenzeit.
Da würde ich gerne nochmal die Frage aufgreifen, wieso das alles passieren konnte und so schnell umgesetzt werden konnte, dieser Prozess. Und zwar in Anknüpfung an, die Jungen können sich's nicht mehr leisten, denn die haben prekäre Anstellungsverhältnisse. Aber die gestandenen Herren und Damen, die in der nicht in diesen prekären Verhältnissen saßen und eben nicht darauf angewiesen sind, sondern noch sagen können, was sie wollten. Die hätten die Möglichkeit gehabt und haben sehr viele sich eher Akkreditierungsfirmen zugewandt und also haben quasi den Prozess mitgemacht, haben ihn noch forciert und anstatt die Freiheit von Forschung und Lehre hochzuhalten und also nicht nur in der Hosentasche zu onanieren.
Das geht schlecht.
Also, das wäre eigentlich meine Frage, weshalb da jemand, der oder viele, die in einem sicheren Verhältnis waren und noch hätten etwas oder gegenwirken hätten können, dass die Generation sehr wenig gemacht hat.
Stimmt. Wir haben sehr wenig gemacht, aus verschiedensten Gründen, weil sie das Gefühl haben, das ist eben, also ein Element des guten Bildungsbürgers ist ja, dass er sich rausholt, dass er sozusagen diese, sich nobel fernhält von diesen politischen Niederungen, die zwar kritisch betrachtet und vielleicht im intellektuellen Diskurs mit anderen auch darüber redet, wie schrecklich das läuft, aber einmischen tut man sich nicht. Weil das ist eben, das machen nur die Primitiven. Politisch ist überhaupt ein Intellektueller nicht bei uns. Ein Intellektueller tut sich doch nicht die Hände schmutzig machen, sozusagen, mit politischer Aktion. Der reflektiert sauber und nett und schreibt einen Artikel drüber und hat damit dann noch ein paar Punkte auf seiner Karriereleiter vielleicht geschafft. Ne? Das hat auch im Schulheft. Wir haben nie ein Problem. Alte Uniprofessoren ganz kritische Artikel schreiben.
Nicht alle. Es gibt so ein paar Zellen, die noch ja, protestieren. Aber also der größte Teil hat da sehr gut mitgemacht.
Bitte, ich würde gerne noch noch zu Ihnen das Wort geben, eine letzte Runde, ein paar Fragen nochmal sammeln, bevor wir dann hier noch abschließen.
Ja, ich wollte nur da anknüpfen, weil ich den Eindruck habe, es ist ein bisschen eine Illusion, wenn man so tut, als wäre die Uni so dieser Ort des Widerstands in der Geschichte gewesen. Ich glaube, es gab mal so einen kurzen historischen Moment, so wie das möglicherweise war. Und ich glaube, es gibt auch nach wie vor noch Institute, die durchaus so etwas wie einen progressiven Anspruch haben und so ein bisschen progressive Enklaven in diesem ganzen neoliberalen Wahnsinn sind. Und ich glaube, um den geht es irgendwo auch. Also mir ist so dieser Grundgedanke, dass die Uni der einzige Ort sein sollte, der sich gesellschaftlich von dieser Entwicklung in irgendeiner Form raushalten kann, den kann ich nicht nachvollziehen. Ist mir auch völlig unverständlich, warum man das überhaupt glauben kann. Ist auch historisch nicht so gewesen, wenn ich richtig informiert bin. Und ich denke, insofern müsste vielleicht eher darum gehen, dass man sich fragt, wie man diesen gesamtgesellschaftlichen Prozess sich anschaut, wo man hier irgendwie, keine Ahnung, Koalitionen schmieden kann, neu oder Fragen neu definieren kann, neue Widerstandsformen austüftet. Also das ist, glaube ich, eher so mein Ansatz.
Ja, ja, danke. Gibt es noch Fragen, Kommentare? Die Uni nicht als der Ort des Widerstands per se, nein, aber vielleicht
einfach
welche...
Einfach so dieser Gedanke, der da so ein bisschen durchkommt, die Uni wäre ein Raum, der sich von einer gesamtgesellschaftlichen Realität abspalten kann. Und wenn er das ist, dann finde ich es auch problematisch, weil er die soziale Frage ja sich dort auch nach wie vor stellt. Im besten Fall haben wir dann eine emanzipativ befreite Zone für ein paar Bürgerliche.
Aber vielleicht die Frage, welche Rolle könnte die Uni spielen in einem Prozess?
Ja, oder welche müsste sie auch spielen?
Welche müsste sie sogar spielen, ja.
Also wenn man, also es könnte auch ein Statement sein, man kann es, wenn Sie das fragen wollen, wäre das die Frage.
Nein, mich würde interessieren auch, was die anderen noch dazu denken, zu dieser Frage. Gibt es sonst noch irgendein Statement? Weil dann würde ich jetzt...
Ich kann gerne eine andere antworten.
Nein, ich würde eigentlich gerne von jeder Person von euch noch ein kurzes Resümee, ein kurzes Statement haben. Vielleicht auch ohne irgendwie immer nur in dem Negativen zu bleiben, sondern auch vielleicht...
Lösungsorientiert
will ich gar nicht sagen, aber vielleicht so auch in die Zukunft zu schauen. Bitte.
Ja, also die Frage ist natürlich extrem berechtigt und natürlich heißt Uni an einer Universität oder an einer Fachhochschule zu sein noch lange nicht, dass da die Umstände irgendwie besser sein müssten für Veränderungen oder für Hinterfragen oder für Aufbrüche oder sonst was. Das bedingt ja schon die Struktur. Und nachdem die Universität selber sehr selten ihre eigenen Verhältnisse hinterfragt und auch ihre eigenen sozialen Verhältnisse hinterfragt, ist es sogar äußerst unwahrscheinlich, dass dort irgendwas ausbricht, weil ja dort die gehobene Schicht ja eh unter sich ist. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass wir oft mit dem Problem konfrontiert sind, das ist zum Beispiel ganz ein zentrales Problem in Österreich. Österreich hat sich mit seiner Vergangenheit viel zu wenig beschäftigt, hat es sehr gut geschafft, seine Vergangenheit sehr schön zu drehen und das hat schon sehr viel mit Bildung und Aufklärung zu tun und das ist was eigentlich in den Schulen bereits stattfinden müsste. Aber natürlich ist es auch was an Universitäten diskutiert gehört. Das ist ein Beispiel von vielen. Und die Universität muss auf jeden Fall autonom sein, im Sinne von autonom von politischen, also autonom von einem Staat und autonom von finanziellen Einschnitten und aber autonom von privatwirtschaftlichen Überlegungen. Sie muss bis zum gewissen Grad auch autonom von der Bevölkerung sein. Ja. Aber das, was ich damit meine, ist nicht, dass sie nicht gebunden sein soll an die gesellschaftlichen Aufträge, die sie kriegt, sondern dass sie in der Lage sein muss, genau diese ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse zu reflektieren und sich anzuschauen, worum geht es da eigentlich und wo wollen wir da insgesamt hin. Und das ist eine ewige Diskussion, die wir schon seit langer Zeit führen, die schon in den 50er Jahren aufgekommen ist mit der SDS-Denkschrift. Und die Leute haben damals schon versucht, Antworten zu finden. Es ist auch damals bei weitem nicht so revolutionär ausgefallen, wie man sich das wünschen würde. Aber gleichzeitig, sehen wir in ganz vielen anderen Staaten, dass die Bereitschaft innerhalb anderer sozialer Gruppen aufzustehen und was zu tun, mindestens so gering ist wie an der Universität. Und das hat schon was damit zu tun, wie viel Zeit haben die Leute überhaupt zu reflektieren, wie viele Informationen haben sie überhaupt zu reflektieren über bestimmte Dinge. Und ich glaube, dass die zentrale Rolle der Universitäten oder der Hochschulen oder der Schulen ganz generell immer die sein muss, Input zu liefern für die Gesellschaft und versuchen, die Leute zu interessieren für das, wovon man spricht. Ja. Und das ist eine sehr schwierige Geschichte. Man hat es versucht mit den Universitätsräten. Die sind nicht die schlechteste Idee, die in diesem Universitätsgesetz drinnen stehen. Die Universitätsräte sind installiert worden als Aufsichtsräte quasi. Aber eigentlich, theoretisch, das ursprüngliche Modell dazu wäre ja genau das, man trennt die Universität vom Staat ab und von dem staatlichen Einfluss und setzt stattdessen ein Kontrollorgan ein oder ein Kommunikationsorgan, das genau die gesellschaftliche Seite widerspiegeln soll. Dass da alles nur Banker drinnen sitzen, ist halt ein bisschen blöd. Aber die Grundidee wäre schon die richtige aus meiner Sicht. Aber ich meine, das kommt darauf an, wie weit man das denkt. Ich meine, wenn man das ganz zu Ende denkt, dann muss sich die Universität eigentlich auflösen.
Eva Sattelberger, wie schaut aus deiner Perspektive, die Aufgabe der Universität, der Ort der Universität, was könnte das sein?
Also, wie gesagt, ich möchte es nur einmal sagen, was ich zuerst schon gesagt habe, ich wünsche mir schon solche Geschichten, dass die Studierenden sich mehr reiben an dem, was ihnen passiert oder was mit ihnen geschieht, weil ich glaube schon, dass viele Lehrende an der Universität sie noch immer oder es noch immer als ihre Aufgabe betrachten, jemanden, ich sage jetzt erziehen, das passt nicht ganz, aber sozusagen heranzubilden zu selbstdenkenden Menschen, die dann Gedanken weitertragen und die reflektieren und dagegen sind und so weiter und so fort. Und das wäre was, wenn das wieder ein bisschen mehr reinkommen würde, wäre das irgendwie so für mich schon relativ erstrebenswerte Sache, weil dann geht es ja leichter, sich gegen Dinge aufzuregen und zu sagen, Leute, das passt mir so nicht. Es ist, also man kann da jetzt irgendwie, also es wird mir angeboten oder es wird mir vorgemacht, dass ich ein Studium so und so machen kann, aber das geht nicht, weil da werden mir ganz viel Prügel in den Weg gelegt. Und ich hoffe immer noch auf diese Trendwende, aber da müsste jetzt einfach ein bisschen populärer werden, die Geschichte. Aber, ich weiß nicht, vielleicht können Sie auch die Lehrenden in diese Richtung ein bisschen zurückbesinnen und die Leute wieder ein bisschen aufstacheln, zum Dagegenreden.
Ja, die Herren, wer möchte? Wie geht es weiter mit der Universität? Was wären die nächsten Schritte? Was wären so Ziele? Was wäre eine Aufgabe?
Vielleicht schließe ich an den an. Also ich finde es einen sympathischen Gedanken zu überlegen, wieso sollte eigentlich gerade die Uni so ein besonderer Hort der Kritik sein? Und kann sie das überhaupt sein? Und ja, eben, der nicht betroffen ist und wo Gegenkräfte sich besonders gut formieren können. Ja, und gleichzeitig denke ich mir, es ist trotz allem ein besonderer Ort, die Uni. Dort sind junge Erwachsene, Leute, die bereits ein hohes Maß an Selbstständigkeit erreicht haben, die ein hohes Maß an, also an eigenständiger Persönlichkeit entwickelt haben, die aber noch nicht in diesen extremen Abhängigkeitsstrukturen sind, in denen man halt üblicherweise als Erwachsener ist. Mir hat einmal ein Studierender auf der Berufspädagogischen Akademie, wo ich auch eine Zeit lang gelehrt habe, und dort sind hauptsächlich Ältere, das sind halt Leute, die dann nachher als HTL-Lehrer oder als Berufsschullehrer tätig sind und die haben meistens schon einiges an Berufserfahrung hinter sich. Der hat damals zu mir gesagt, ich verstehe das alles ganz genau, was Sie da erzählen, und Sie haben völlig recht, aber ich habe einen Kredit laufen, mein Haus ist halb fertig, zwei Kinder muss ich sozusagen fördern und durch die Schule bringen. Ich überlege mir das alles dann wieder, wenn ich in Pension bin. Jetzt geht es sich gerade nicht aus. Und das ist genau die Situation. Die meisten Menschen stehen in ihren Abhängigkeiten, die müssen ein Leben irgendwie über die Runden kriegen. Und das ist nicht so einfach innerhalb der heutigen Gesellschaft. Das heißt, ich kann von durchschnittlichen Erwachsenen oft weniger erwarten, dass er anfängt zu protestieren und aufzustehen und sich gegen die Bedingungen gegen die Zumutungen des Lebens sozusagen zur Wehr setzen. Da habe ich eher noch die Hoffnung, dass das auf einer Uni passieren könnte, wo ich sozusagen diesen Zwischenzustand habe. Nimmer mehr in den absoluten Abhängigkeiten der Kindheit, noch nicht in den Abhängigkeiten des Erwachsenenseins und trotzdem jemand, der halt aufgrund seiner Chance, Denken zu üben, doch eine besondere Fähigkeit hat, dieser Welt gegenüber kritisch zu treten. Aber es stimmt schon, es sind sowieso Privilegierte, die sich dort wehren. Und es wehren auch selbst die, die nicht aus einer privilegierten Situation kommen, wehren sie heute hauptsächlich deshalb, weil die Hoffnung, dass sie eine privilegierte Position erreichen, etwas zu erodieren beginnt. Aber auch das ist ein guter Grund, anzufangen, sich zu wehren.
Ja, wie schaut das?
Ja, wenn wir schon beim Kämpfen und Wehren und so weiter sind. Ich wollte noch mal kurz sagen, zu dem, was Rivel jetzt gesagt hat, dem ich zuerst ein bisschen geschimpft habe, in der ersten Reaktion auf das eine Thema, dass mir das sehr gut gefallen hat, diese Erklärung, dieser Bildungsklassengesellschaft, würde ich es fast nennen, wie Sie es eben uns gerade erzählt haben, dieses Ausbildung statt Bildung, das ist ganz eine unglückliche Gegenüberstellung. Natürlich ist Ausbildung Bildung und umgekehrt. Und ich glaube, darüber müssen wir wegkommen. Aber weil das eine historische Entwicklung ist, glaube ich, kann man das eben nicht in 10 Jahren, auch nicht in 20 Jahren irgendwie überwinden, sondern da spielt die Zeit eine große Rolle. Das ist für mich ganz was Wichtiges. Geduld und Zeit, man muss immer daran arbeiten. Und ich glaube eben, und ich komme immer wieder darauf zurück, auch wenn wir hier über den Hochschulbereich reden, wir brauchen auch eine andere Ausbildung an den Schulen. Sie haben es angesprochen, dieses mehr auf geisteswissenschaftliche Breite, so ein bisschen auch, wie es in den Liberal Arts Colleges in Amerika gemacht wird. Ich weiß, dass wir haben immer verteufelt die amerikanische Bildung, die ich aber, finde ich, im Bereich so 10 bis 15 Jahre gut ist, weil sie eben, sie diskutieren, sie lernen Ethik und solche Sachen, was später daraus gemacht wird, okay, das ist Kultur, die formt das Ganze wieder um und kanalisiert es, aber ich glaube, bei uns war es immer so, also es war zumindest meine Erfahrung und bei meinen Kindern war es schon ein bisschen anders, das wird immer besser, dass wir eben nur gelernt haben, wir haben Angst gehabt vom Lernen und das ist auch etwas, was heute nie erwähnt wurde, was ich also zumindest immer versuche einzubringen im Unterricht, die Leute zu motivieren. Sie auch ein bisschen, also man muss sie nicht unterhalten, aber zumindest so motivieren, dass sie von sich aus sagen, aha, interessant, hier könnte ich selber mal, auch wenn ich nicht Zeit habe, wenn ich 40, 50, 60 Stunden in der Woche brauche, auch weil ich arbeiten muss nebenbei, das machen ja glaube ich auch 2/3 der Studierenden, dass ich dann selbst geleitet weiterforsche und weiterlese in Bereichen, die mich interessieren. Das war das Erste. An der Universität, glaube ich, wird sich das auch ein bisschen ändern mit den jüngeren Leuten. Ich meine, es gibt sicher auch viele ältere, erfahrene Professoren, die sehr kritisch sind. Wir haben hier ein Beispiel und die sich trauen, das zu sagen. Aber viele tun es nicht, das haben wir auch gehört. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn junge Leute, die mit 25, 30 Jahren mit einem Auslandstitel zurückkommen, mit perfekten Fremdsprachenkenntnissen, IKT-Kenntnissen und unterrichten könnten oder auch an einer Uni arbeiten, die aber dann irgendwo aufs Abstellgleis gestellt werden, weil sie einfach zu gut sind, jetzt unter Anführungszeichen, oder zu revolutionär, dann sage ich zumindest, irgendwann wird sich das auch durchsetzen. Und die, wir brauchen eben auch diese neuen Ideen von Menschen, die noch nicht so vom Alltagstrott und von der Alltagsroutine von irgendwelchen Restriktionen zurückgehalten werden, wie Sie es auch sehr schön beschrieben haben, von älteren Menschen, Bildung sage ich ja, immer Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf, Familie und so weiter. Und da sind es die Studierenden, die eben, also wenn nicht jemand Revolution machen kann, dann die Studierenden. Also die müssen das weiterhin machen. Und das sage ich jetzt gar nicht gegen das Ministerium oder gegen meine eigenen Interessen gerichtet, sondern weil es die einzige Chance ist, auch gute Reformen durchzusetzen. Auch wenn das jetzt...
In 20 Jahren ist es vielleicht zu spät. Ne?
Bitte?
In 20 Jahren ist es vielleicht zu spät.
In 20 Jahren ist es wahrscheinlich viel zu spät, genau. Und der letzte Punkt, ich bin jemand, der auch sehr
früh... War das jetzt ein offizielles Statement des Ministeriums?
Nein, das war ja kein Aufruf. Ich sage nur, wir brauchen die Ideen der jungen Menschen. Das ist ja, dem kann jeder zustimmen. Das ist ja eine neutrale, nicht politische Aussage. Es geht ja um gute Ideen für die Hochschulen. Und das Letzte, ich glaube, dass Dialog sehr viel bringen kann. Wir haben ja auch vom Ministerium aus einen Dialog gestartet, und es war sehr interessant, ein ganz spezifisches Beispiel, nicht jetzt selber der Hochschuldialog, der noch nicht so gut funktioniert hat, aber es war ein guter Anfang, aber ich meine, wenn ich auch den Hochschuldialog verlasse, und da muss ich ein bisschen Kritik an das Sie richten, bevor ich überhaupt dem Gegner, in Anführungszeichen, die Chance gebe, sich zu blamieren oder nicht Kooperationsbereitschaft zu zeigen, ist das strategisch auch nicht gut, aber ich weiß, du hast ja schon gewusst, wohin das führt. Aber wovon ich spreche, ist ein Projekt namens Bologna Reloaded. Da haben verschiedene Kollegen, Kolleginnen im Ministerium sich zusammengesetzt mit Studiendekanen, Senatsmitgliedern, zuständig für 5 verschiedene Studienrichtungen, also Theologie, Geisteswissenschaften, technische Wissenschaften, Naturwissenschaften. Am Anfang war das irrsinnig schwierig, weil natürlich die Hochschulvertreterinnen gesagt haben, bitte Ministerium, was wollt ihr mit uns über Curricula reden? Das ist unsere Autonomie, da lassen wir das nicht reinreden. Am Ende des Dialogs, der dann doch zu Ende geführt wurde, hat sich herausgestellt, dass man sehr wohl miteinander, also sich gegenseitig befruchten kann, unter Anführungszeichen, weil natürlich auch Tipps gegeben werden, weil man miteinander diskutiert, was ist falsch gelaufen, was gibt es an guten Beispielen, die vielleicht auch die Kollegen im Ministerium teilweise wissen, und man tauscht sich aus, ohne dass das Ministerium, und das war, glaube ich, auch vielleicht einzigartig, ich weiß es nicht, weil ich nicht mit Gesetzgebung direkt zu tun habe, ohne dass das Ministerium gesagt hat, okay, das wird eine Verordnung oder das wird eine Empfehlung, sondern es gab einfach ein paar Punkte am Ende, Gemeinsamkeiten, die so im Raum stehen geblieben sind, man kann sie benutzen oder nicht. Also ich glaube, mit dem Dialog kommt man immer noch am weitesten, und ich hoffe, dass wir das auch in dieser schwierigen Sache schaffen werden. Also mit den Hochschulen und Hochschulen für jetzt europäischen Hochschulen Bologna sind natürlich nicht die Universitäten, sondern alle postsekundären Einrichtungen, natürlich auch die pädagogischen Hochschulen, die ja leider, ich glaube, das war ein großer Fehler, im Unterrichtsministerium angesiedelt sind und deshalb dort ein relativ isoliertes Dasein führen. Damals, ja, war es auch verständlich, aus der Angst heraus vielleicht unterzugehen neben den Universitäten, aber ich glaube, man hätte es gleich machen sollen. Bitte?
Natürlich,
sie haben auch ganz anderen rechtlichen Status, nicht vergleichbar mit den Universitäten. Natürlich auch die Fachhochschulen haben auch einen anderen Status. Aber ja, also ich hoffe, dass das jetzt positiv genug für Sie war.
Ja, vielen Dank an meine Diskutantinnen und Diskutanten. Es hat viel aufgerührt und sicher viele Fragen oder vielleicht noch mehr Fragen offen als vorher. Aber ich denke mal, es ist ein spannendes Thema und wir sind gespannt, wie es im Herbst weitergehen wird und wie es mit den Uni-Reformen, Bologna-Prozess und vielleicht auch ein spannendes Thema, die Lehrerinnenbildung, ein nächstes spannendes Thema, das auf uns zukommt. Wo wir, will ich ja Werbung machen dafür, dass wir eben heuer ein Schulheft zum Thema Lehrerinnenbildung und neue Schule, neue Lehrerinnenbildung herausgeben werden. Ja, und an Sie alle nochmals herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und ja, vielleicht gibt es wieder eine Veranstaltung, wo wir uns sehen.
Dankeschön. Ja, schön.